Morgen, Herr Uhr. Was gibt's da Besseres als Steiner Doppelpassschau? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sagen immer freundlich Hallo aus dem Airport Hilton in München. Wir haben 2,5 Stunden pickepacke volle Sendung. Die Saison ist zu Ende. Ja, das Champions League-Finale gibt es noch, aber national. Leverkusen hat das Double eingetütet gestern. Das Pokalfinale in Berlin gewonnen. Granit Xhaka mit dem Treffer für Bayern 04. 1:0 gegen Kaiserslautern. Aber schwer war's. Es war nicht einfach. Wir mussten schon ganz schön hart kämpfen. Wir schalten gleich nach Berlin. Simon Rolfes, Fernando Caro werden uns Rede und Antwort stehen und uns erzählen, wie die Partynacht war in Berlin. Außerdem weißer Rauch an der Säbener Straße. Bayern hat einen Trainer gefunden. Es war mühsam. Man hat sich einige Absagen eingeholt. Jetzt ist es Vincent Kompany. Er kommt von Burnley, dem Premier League Absteiger. Ist eine mutige Wahl. Eine gute Wahl, wenn man zum Beispiel Pep Guardiola hört. Er hat nur Positives zu sagen über Kompany. Wir sprechen gleich drüber, wie unsere Runde das einschätzt, den neuen Bayern-Trainer. Energie bringt er auf jeden Fall mit. Da gibt es einen Videobeleg aus seiner Station in Anderlecht. Hören wir mal rein in die Kabine.
My decision. And I take the responsibility if we lose and if we don't perform well. The second thing, sir. Last time I talked about your attitude.
Ja, also da ist schon was da bei Vincent Kompany. Die Stimme hält. Ich bin gespannt, wie er dann in der Bayern-Kabine agiert und wie erfolgreich seine Ära hier in München wird. Außerdem ist eine Ära zu Ende gegangen. In Madrid hat Toni Kroos gestern Abend das letzte Spiel für Real bestritten, ein 0:0, aber das war nebensächlich. Es war sehr, sehr emotional. Auch über ihn sprechen wir natürlich. Auch im Hinblick auf die Europameisterschaft, auf die freuen wir uns ja alle sehr. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir einen ganz besonderen Gast heute hier begrüßen dürfen im Stahlwerk Doppelpass. Er hat im Fußball eigentlich alles gewonnen. Weltmeister, Champions League-Sieger, unzählige Male deutsche Meister, Pokalsieger. Und er ist der Turnierdirektor für die Euro 24 in Deutschland. Hier ist Philipp Lahm, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Da kommt er. Hallo von Hallo und Band. Wir gleichen ihn musikalisch. Philipp, sehr schön. Servus. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wie ist es denn bei dir jetzt? Geht die Anspannung langsam weg oder steigt jetzt die Nervosität Richtung EM?
Es steigt die Vorfreude. Also ja. Wenn man so lange dabei ist, wir haben den Zuschlag 2018 im September bekommen und es wird Zeit, dass es jetzt endlich losgeht.
Ja, es sind noch 19 Tage, wenn ich richtig gerechnet habe, bis zum Eröffnungsspiel hier in München. Und Eröffnungsspiele sind ja nicht ganz unwichtig. Wir erinnern uns an die WM 2006, an das Spiel gegen Costa Rica. Da hat ein gewisser Philipp Lahm den Dosenöffner für ein erfolgreiches Turnier gestaltet mit diesem wunderbaren Treffer. Wir haben hier Fotos davon eingeblendet. Wie wichtig ist für die deutsche Nationalmannschaft ein guter Start?
Sehr, sehr wichtig. Erstmal freue ich mich, dass die Schotten zu Gast sein werden. Ja. Ich glaube, es wird eine unglaubliche Stimmung sein beim Eröffnungsspiel. Und natürlich ist ein Start sehr, sehr wichtig, dass man auch nicht den Druck hat, eben im zweiten Spiel zu gewinnen. Und deswegen schadet sicher nicht, gleich am Anfang ein tolles Spiel zu liefern, aber vor allem auch die Begeisterung zu entfachen in unserem Land.
Ja, wir sprechen gleich über den Stand der Vorbereitung, wie das alles aussieht in den Host-Cities und über deine Rolle als Turnierdirektor mit folgender Runde. Ich stelle unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal vor, wer heute alles da ist. Tolle Gäste, wie ich finde. Eine BVB-Legende ist hier, Neven Subotic. Hallo. Außerdem der Persönlichkeitscoach und Podcaster Munir Zitouni. Von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Christopher Melzer, hallo. Dann unser Sport1-Experte Alfred Draxler. Alfred, grüße dich. Und natürlich Mr. Doppelpass, Stefan Effenberg.
Guten Morgen, hallo.
Und auch das, gute Gewohnheit, wir fangen an mit der Frage der Woche und präsentiert wird sie von Ruth Hofmann. Grüß dich, Ruth.
Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Dankeschön.
Ja, die schier ewig lange Trainersuche des FC Bayern München ist beendet. Sie haben nach etlichen Absagen tatsächlich einen Nachfolger von Thomas Tuchel gefunden und sind sich mit dem Belgier Vincent Kompany einig. Gut, das ist jetzt nicht einer der ganz großen Trainernamen, die zwischenzeitlich kursiert sind, sondern eher einer, der als Spieler zur Ikone wurde, vor allem bei Manchester City als ehemaliger Kapitän und mit 4 Meistertiteln. Als Trainer ist er bislang noch titellos, ist mit Burnley auf und gleich wieder abgestiegen, aber er ist auch erst 38 Jahre alt und vor allem, wie wir gehört haben, Max Eber, Pep Guardiola halten große Stücke auf ihn und Emotionen haben wir auch schon gesehen bei ihm. Jetzt ist nur die Frage, was sagen Sie, liebe Zuschauer, Vincent Kompany, Chance oder Risiko für den FC Bayern? Sagen Sie, das ist die richtige Wahl, er wird die Erwartungen erfüllen oder eher großes Risiko, ihm fehlt einfach die Erfahrung als Trainer. Unter allen Anrufern, die bei der Frage der Woche teilnehmen, verlosen wir 2000 Euro und einen Stahlwerk-Werkstattwagen vollbestückt mit hochwertigen 260-teiligen Chrom-Vanadium-Werkzeug, habe ich auch noch was gelernt, und zur Verfügung gestellt von Stahlwerk. Also lohnt sich doch mitzumachen. Dankeschön.
Auf jeden Fall. Danke dir, Ruth. Und wir wollen in die Sendung starten, natürlich mit dem Pokalfinale. Erwartungsgemäß hat Bayer Leverkusen den Pokal gewonnen, aber einfach war es nicht gegen Kaiserslautern.
Ende gut, alles gut. Oder besser gesagt, Ende gut, alles nochmal gut gegangen. Bayer holt das Double, aber ein Selbstläufer war dieses Finale nicht. Dabei hatte alles so planmäßig angefangen. Die Siegerstraße war schon geschmückt, man hätte das Spiel ohne große Verrenkungen nach Hause schaukeln können. Aber Leverkusen hat sich selbst unnötig viel Stress gemacht. Die gelb-rote Karte von Kosunu noch in der ersten Halbzeit gefährdet das fest eingeplante Double, bringt den Trainer auf die Palme und den unterlegenen, aber tapferen Zweitligisten aus Kaiserslautern zumindest zeitweise zurück ins Spiel. Dubelkusen war zwischendurch auch mal Duselkusen. Doch irgendwie gelingt es Alonso, sein Team zu beruhigen. Gemach, gemach, Leute, einfach sauber zu Ende spielen. Das gelingt zwar auch nicht immer und der FCK hat sich bestimmt teuer verkauft. Trotzdem gewinnt Bayer in einer Woche den 2. Titel und tröstet sich damit selbst, dass es nicht 3 geworden sind. Der Name von Leverkusen steht völlig zu Recht auf dem Pokal, aber Bayer musste sich sein Happy End mühsam erarbeiten.
Ohne Frage, Stefan. Aber nach der Enttäuschung unter der Woche musste auch erstmal wieder irgendwie die Einstellung finden und den Kopf freikriegen, um dann auch so ein Pokalfinale auch gegen Kaiserslautern erfolgreich zu bestreiten.
Ja, du musst halt erstmal diese harte Niederlage gegen Atalanta raus aus dem Kopf. Das haben sie, finde ich, gut gemacht, haben sich dann fokussiert auf das Pokalspiel. Gestern war es eine schwierige Aufgabe, keine Frage. Du gehst als hoher Favorit in das Spiel, musst aber über 45 Minuten mit 10 Mann agieren. Aber ich denke, es war ein verdienter Sieg. Aber man muss auch sagen, wirklich ein Kompliment an Kaiserslautern, die wirklich alles gegeben haben, haben wirklich alles auf den Platz gelassen. Und Leverkusen hat eine fast perfekte Woche gestern gekrönt mit diesem Pokalsieg. Verdient, wenn du natürlich 40 nationale Spiele ungeschlagen bist, dann hast du diese Titel auch verdient.
Ja, total. Also Bayern 04, Philipp, was die diese Saison gespielt haben, muss ja auch einer Bayern-Legende Respekt abbringen, oder?
Absolut. Also von Anfang an sehr, sehr konstant gespielt. Ich glaube, das hat man auch die letzten Wochen so gesehen, hat Xavi Alonso natürlich einen großen Einfluss gehabt. Und man sieht einfach diese Idee, wie sie Fußball spielen wollen. Gestern auch, wie Stefan auch gesagt hat, ich glaube, man hat ein bisschen den Druck vielleicht gemerkt. Am Anfang vor allem ziemlich unpräzise Fußball gespielt, aber insgesamt eine unglaubliche Saison gespielt. Und es hat einfach Spaß gemacht, ihnen zuzusehen.
Der Eindruck, den man haben konnte, ist, dass ihnen jetzt zum Ende so ein bisschen nicht ganz die Luft ausgegangen ist, aber dass da die letzte Frische nicht mehr da war.
Ich finde, es wird interessant zu sehen, wie es nächstes Jahr ist, dann in der Champions League auf dem absoluten Top-Niveau.
Ja.
Das wird spannend sein, aber ich glaube, sie haben die Grundlage gelegt, indem dass sie wirklich eine Spielidee siehst, wie sie spielen wollen. Xavi Alonso, einer, der von den Besten gelernt hat, der genau weiß, wen er am besten zu wem zusammenstellt, um eine Mannschaft dann eben, die super agiert dann eben. Und das ist sein großer Verdienst, würde ich sagen.
Die Mannschaft und die Verantwortlichen sind auf dem Weg in Berlin gerade zum Flughafen, reisen jetzt zurück nach Leverkusen. Da gibt es nochmal ein großes Fest im Stadion mit Fans und da wird diese Saison dann beendet offiziell. Gleich werden sie uns zugeschaltet sein und ich bin auch sehr gespannt, wie offensiv man sozusagen schon für die nächste Saison ausgibt, dass man die Bayern weiter unter Druck setzen will. Glaubst du, sie lehnen sich da ein bisschen aus dem Fenster?
Nein, nach dieser großartigen Saison ist Leverkusen auch in der nächsten Saison Mitfavorit auf den Titel. Also ich glaube, wir können uns auf eine ganz große Saison freuen. Da sind mehrere Vereine, also auch Leipzig natürlich, Stuttgart, wenn sie so weitermachen. Und auch der BVB wieder. Aber was Philipp gerade mit Recht sagt, gestern hat man ja gesehen, dass die Saison schon strapaziös für Leverkusen war. Ich glaube, eher im Kopf als bei der Kondition. Und nächstes Jahr auf hohem Niveau die Champions League auch noch zu spielen, da muss Leverkusen vor allen Dingen, ich sag mal, in der Breite sich mehr aufstellen als in der Spitze, um dann nächstes Jahr wieder oben mitspielen zu können.
Wobei einen qualitativ breiten Kader haben sie ja wirklich, ne?
Also ich sehe das ein bisschen anders. Also das ist genau die spannende Fragestellung für nächste Saison, auf die wir uns alle freuen. Kann Bayer das ein Stück weit wiederholen? Ich glaube schon, dass im Moment Bayer tatsächlich das Maß aller Dinge ist im deutschen Fußball und dass Bayern, München als auch Dortmund schon gut daran tun, mal dahin zu schauen, wie haben die das geschafft, eigentlich dahin zu kommen. Und wenn wir uns die Mannschaftszusammenstellung auch anschauen, da zeigt Bayer seit vielen Jahren wirklich eine kontinuierliche Kaderplanung. Also die meisten Spieler wie Frimpong oder Kosunu, Tabsoba, die sind seit 2021 in diesem Verein. Und da sieht man Florian Wirtz schon länger, Tah seit 2015. Gut,
sie haben zu der Saison schon auch noch ein paar wichtige
Spieler
dazu bekommen.
Aber das Gros der Mannschaft ist wirklich über Jahre hinweg entwickelt worden. Und was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich, dass Bayer es schafft, diese Mannschaft zu halten, vielleicht sogar noch zu ergänzen, damit da wirklich ein Gegenspieler zum FC Bayern entsteht.
Inwiefern ist neben den Bayern 04 ein Vorbild auch für die anderen, die ja, sich Spitzenteams in Deutschland nennen dürfen?
Ich glaube vielerlei. Ein Vorbild. Ich glaube, selbst ein Vorbild für Leverkusen war vielleicht das alte Dortmund von uns. Man sieht ein paar Parallelen. Ein junger Trainer, der jetzt noch nicht den ganz großen Erfolg gehabt hat, fängt an mit einer jungen Mannschaft, die auch auf ihn hört, mit einer neuen Spielidee, also wo auch junge Spieler das umsetzen können. Ich finde, das ist vielleicht in Deutschland, wenn wir uns die letzten 15 Jahre anschauen, scheinbar die Formel, um mal eine Meisterschaft zu gewinnen. Und natürlich muss man auch ein bisschen hoffen, dass die Bayern nicht das beste Jahr ihres Lebens haben. Dann kann das gut laufen. Und ich denke auch, wie gesagt, diese Formel, davon können wir uns in Dortmund auch eine Scheibe abschneiden.
Wie gut war eigentlich dieses Pokalfinale gestern?
Also man hat Leverkusen schon besser spielen sehen. Ich glaube, ja, da sind wir uns alle einig. Aber es ist auch okay. Also in einem Spiel, wenn es dann wirklich um alles geht, dann kommt man vielleicht auch, wie hat man Philipp Lahm hat es gesagt, am Anfang gemerkt, vielleicht nicht in die Details rein, die sonst so gut waren. Und deswegen war es nicht das beste Spiel, aber ist auch vielleicht egal.
Total, der Titel steht am Ende. Und Stefan, wenn wir auf das Tor schauen, das Tor macht dann irgendwie auch der Richtige. Ne? Das war schon mit
Granit
Xhaka. Der Mann, also einer der Stabilisatoren dieser Mannschaft.
Absolut, absolut, eine ganz zentrale Figur gewesen in diesem Jahr für die Balance, den Rhythmus vorzugeben, die Jungs auch einzusetzen, auch verbal Einfluss zu nehmen. Und das Tor, das wollte er genau so. Liegt ihn natürlich perfekt auf seinen linken Schlappen gleich. Visiert die Ecke an und ja, ein Traumtor. Hat gereicht. Aber nicht nur Granit Xhaka, also es waren schon auch andere Spieler dafür verantwortlich. Ich finde zum Beispiel bei Jonathan Tah, der eine unglaubliche Entwicklung gemacht hat, vielleicht den größten Sprung nach vorne gemacht hat im Laufe dieser Saison. Viele reden immer von Alonso, aber ich glaube, dass er einfach perfekt zusammenarbeitet mit den Jungs, auch in der sozialen Kompetenz, dass da vieles passt. Und ich glaube, das wird spannend im nächsten Jahr, wie dieser Kampf denn aussehen wird mit Leverkusen. Die Ansprüche sind jetzt ein bisschen anders. Vor 2 Jahren sind sie mit dem Anspruch vielleicht in die Saison gegangen. Wir wollen international dabei sein. In diesem Jahr auch. Im nächsten Jahr ist das ein anderer Anspruch. Sie müssen liefern und sie werden gejagt. Und das ist eine andere Situation.
Aber Sie haben natürlich einen Vorteil und da müssen wir uns auch mal ehrlich machen. Leverkusen hat natürlich auch mit dem Bayerwerk im Rücken ganz andere Voraussetzungen als andere Vereine, muss man sagen. Also wer einen Alonso halten kann, wer einen Florian Wirtz locker halten kann, der muss da schon richtige Reserven hinten dran haben. Und Bayer ist ja gerade dabei, über den Fußball einen Imageverlust wieder wettmachen zu wollen. Also da wird auch im nächsten Jahr, glaube ich, auch auf dem Transfermarkt werden die nochmal richtig zuschlagen.
Ja, möglicherweise, ja. Tschüss.
Wobei ich nicht glaube, dass Xabi Alonso wegen finanzieller Ressourcen bei Bayer unterschrieben hat. Ich glaube einfach, dass er noch an das Projekt glaubt. Und ich glaube auch, dass es für ihn persönlich als Trainer genau der richtige Schritt ist, jetzt noch zu schauen, Bayer auf die nächste Stufe zu heben. Das heißt, den Bayern Paroli zu bieten in der Saison, wo sie unter Druck stehen, vielleicht doch nochmal Meister zu werden. Also ich glaube, dass Xabi Alonso tatsächlich auch die Mannschaft weiterentwickeln will und auch diesen Schritt für sich in seiner Karriere als den besten sieht. Also ich glaube, dass das Geld da jetzt zweitrangiger war, Alfred.
Ja, aber es ist ja nun mal Fakt, dass Bayer Leverkusen große Spieler und einen großen Trainer locker halten kann.
Das stimmt.
Das muss man einfach mal registrieren. Das stimmt, ja. Da hat der BVB oder da hat Stuttgart sicherlich größere Schwierigkeiten.
Wenn wir die Mannschaft uns nochmal anschauen, Philipp, wer begeistert dich da eigentlich? Also wir haben Granit Xhaka besprochen, wir sprechen immer wieder über den Trainer. Aber vielleicht hast du noch einen ganz anderen Blick.
Ich finde Jonathan Tah, also das muss man schon sagen, was er finde. Ich finde, er war immer schon ein talentierter Spieler, ein sehr, sehr talentierter Innenverteidiger. Aber was Xavi Alonso aus ihm gemacht hat, eine richtige Größe, der konstant spielt, der konzentriert immer über 90 Minuten, wenig Fehler eben macht. Finde ich, ist es dann eben das Zusammenspiel zwischen Trainer und Mannschaft oder Trainer und Spieler. Für mich ist er wirklich top und ist dadurch auch gesetzt in der Nationalmannschaft für mich.
Flo Wirtz?
Sowieso talentierter Spieler. Ich bin gespannt, eben dann, wenn es nächstes Jahr in die Champions League geht, auf dem ganz hohen Niveau. Man hat auch unter der Woche gegen Atalanta Bergamo gesehen.
Hat dir das zu denken gegeben ein bisschen?
Nee, gar nicht. Also das ist ein talentierter Spieler ohne Frage. Aber immer das auf höchstem Niveau eben zu bringen. Er hatte da ziemlich viele Ballverluste unter der Woche bei Atalanta Bergamo. Das wird die Frage sein, wie das in Zukunft dann ist bei den entscheidenden Spielen. Und bei Atalanta Bergamo sieht man auch, ein Trainer, der 8 Jahre da ist, der hat etwas entwickelt. Und mit einfachen Mitteln hat er etwas entwickelt, um dann die Europa League zu gewinnen. Und das, finde ich, könnte man sich auch mal abschauen, also den Trainern auch ein bisschen Zeit zu geben.
Auch wir hier in München, oder?
Vielleicht auch in München. Aber man sieht, Pep, Jürgen Klopp und so, der hat ja auch immer Zeit, etwas eine Mannschaft zu entwickeln. Das muss natürlich dann auch immer passen. Aber ein bisschen Zeit würde ab und zu nicht schaden.
Ja. Bei Bayern 04 und bei Alonso ging die Entwicklung sehr, sehr schnell. Muss man ja sagen, als er gekommen ist, standen die auf dem Abstiegsplatz. Dann hat er sie letztes Jahr in das europäische Geschäft geführt, jetzt zur deutschen Meisterschaft, zum Double. Und natürlich ist man insgesamt total happy mit der Saison. Klar hätten sie gerne das Triple gewonnen, aber wenn wir Robert Andrich hören nach dem gestrigen Tag, dann ist einfach nur noch Freude und Erleichterung.
Genauso geil, genauso schönes Gefühl. Ja, unbeschreiblich, so diesen Pokal hochzuheben, den Pokal so nah in der Hand zu haben. Einfach unfassbar schön und wie mit allen Highlights irgendwie gerade noch nicht richtig zu begreifen.
Also, soweit Robert Andrich. Stefan, hatte Kaiserslautern eigentlich eine Chance in dem Spiel? Es gab Chancen, also wir haben mal eine 62. Minute von Ache, aber ja. Waren sie nicht eigentlich dennoch eher Chancen?
Also keine hundertprozentige, aber sie kam aus der Distanz ein paar Mal zum Abschluss, auch in der ersten Halbzeit, kurz vor dem Halbzeitpfiff übrigens. Das war eigentlich mit die größte Chance, den er verzieht auf den langen Pfosten. Sie kam zum Abschluss, aber nicht in der Box oder drumherum. Also das muss man schon sagen, aus der Distanz ja. Und das war denn, ja, ich will gar nicht sagen zu wenig, weil sie haben wirklich alles versucht. Nochmal ganz kurz zu Robert Andrich, den wir eben im Interview hatten. Das war ganz spannend, weil am Mittwoch gegen Atalanta hat er nicht gespielt. Und da habe ich schon gedacht, aufgrund dieser Robustheit, auch in der Nationalmannschaft übrigens, auch ein ganz wichtiges Puzzleteil. Und für mich war klar, dass er zurückkommt im Pokalspiel, auch wenn er jetzt gestern nicht geglänzt hat. Aber er in Verbindung mit Xhaka ist so wichtig, wie gesagt, für die Stabilität und auch für die Robustheit im Team. Und das war mit Sicherheit auch ein Punkt, warum Leverkusen gestern gewonnen hat.
Bist du dann im Umkehrschluss der Meinung, dass...
Also auch gesetzt in der Nationalmannschaft, oder? Gehe ich mal von aus. Weil du hast gesagt, Thales wird gesetzt, André auch, oder?
Also die letzten beiden Spiele haben gezeigt, wenn man eine klare Idee hat, was man machen will, also zwei Innenverteidiger scheinen so, dass die zwei gesetzt sind, mit Rüdiger und Tah, dann Toni Kroos, natürlich ein exzellenter Spieler, der über das Technische kommt, und dass ich daneben eher eben einen robusten Spieler mit ihm auflaufen lasse, ist für mich klar. Und dann hat man vorne die drei Talentierten mit Musiala, Wirtz und Havertz.
Ja, und rechter Verteidiger, wer ist da gesetzt?
Ja, scheint, also wir,
das nehmen wir sie alle durch.
Wir wollten eigentlich erst später zur
Nationalmannschaft. Jo Kimmich.
Philipp, sich du hast den Kapitän vergessen.
Ja,
ist, das da wird spannend sein. Ist da noch Platz?
Ja, das ist die spannende Frage, wie man ihn integrieren kann in die Mannschaft. Wo ist der Platz für ihn? Das wird die spannende Frage sein. Und deswegen, es waren zwei super Spiele, aber das ist noch nicht am Ende der Entwicklung dieser Mannschaft. Es waren zwei, die wirklich Hoffnung machen. Ich glaube, dass er auch gute Entscheidungen getroffen hat für die Mannschaft. Aber also immer langsam auch. Auch zwei tolle Spiele, die auch mich begeistert haben. Aber das muss man immer wieder zeigen.
Ja, wir kommen,
und die Entwicklung der Mannschaft ist eben noch nicht am Ende.
Genau. Wir kommen gleich zur Nationalmannschaft, bleiben aber noch beim DFB-Pokalfinale sprechen. Auch über was, was dich immer ärgert, nämlich diese dauernden Pyro-Thematiken. Da gab es ja gestern dann auch eine Spielunterbrechung wegen ziemlich viel Rauchentwicklung. Da flogen die Raketen hoch. Der eine findet es gut, der andere findet es nicht gut. Darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen vor allem mit den Siegern, mit Bayern 04 Leverkusen. Die sind in ein paar Minuten am Flughafen und dann werden wir unsere Schaltgespräche führen. Also bleiben Sie dran, wir haben noch viel zu besprechen. Dann Stahlberg, Doppelpass. Beim Stahlberg Doppelpass. Die letzte nationale Entscheidung ist gefallen gestern Abend in Berlin. Bayer Leverkusen holt sich auch noch den Pokal und damit nach der Meisterschaft das Double. Und ich freue mich sehr, dass uns jetzt der Vorsitzende der Geschäftsleitung zugeschaltet ist. Herzliche Grüße nach Berlin und herzlichen Glückwunsch von uns hier aus München an Fernando Caro und Bayer 04 Leverkusen. Wie ausgelassen konnte gestern gefeiert werden und wie emotional war das Ganze für euch alle?
Ja, wir haben ja keine Spiele mehr, von daher konnten wir gestern zum ersten Mal richtig feiern, ohne ein bisschen aufzupassen. Es war natürlich schon wichtig, so eine Saison zu beenden mit einem Pokalsieg, was wir seit 1993 nicht geschafft hatten, war für uns extrem, extrem wichtig. Und wir sind extrem glücklich, dass wir das geschafft haben. Und deswegen haben wir auch richtig gefeiert.
Die Stimme klingt auch so ein bisschen belegt. Ja? Also wurde auch ein bisschen gesungen und gegrölt offensichtlich. Habt ihr euch verdient. Ist das eigentlich bei allen so schon richtig eingesunken, was das eigentlich für ein unglaubliches Jahr war für Bayer 04 Leverkusen?
Ja, da werden wir wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen, um alles zu verarbeiten. Wir sind ja wirklich von ein Spiel zum anderen und hatten keine richtige Ruhe, um alles verarbeiten zu können. Wir sind wirklich, wie gesagt, sehr, sehr froh drüber. Aber wir werden bestimmt in den Sommermonaten jetzt das auch nochmal in Ruhe genießen können. Wobei wir natürlich parallel an nächstes Jahr oder nächste Saison arbeiten. Aber wir werden das schon die nächsten Wochen, Monate auch genießen können.
Jetzt geht's gleich zurück in die Heimat, da nochmal große Feierlichkeiten mit vielen, vielen Fans in Leverkusen. Wir haben hier in der Runde schon so ein bisschen gesprochen über, ja, wie wird das eigentlich sein in der nächsten Saison? Da spielt man Champions League, da ist man vielleicht Favorit in der Bundesliga. Gibt's eine Kampfansage von euch Richtung Konkurrenz?
Nee, also ich glaube, dass Favorit immer Bayern München ist in Deutschland. Das kann man nicht verneinen, also wir sehen uns nicht als Favorit, aber wir haben natürlich schon den Willen, oben mitzuspielen und eine Bundesliga spannend zu machen. Also das ist ja das Ziel, dass eine spannende Bundesliga vielleicht bis zum Ende nicht entschieden ist. Dieses Jahr haben wir das Gott sei Dank zum ersten Mal in der Geschichte für uns schon einige Spieltage vor Schluss entscheiden können. Aber ich glaube nicht, dass es nächstes Jahr so wird. Und ich hoffe, dass keine andere Mannschaft das so macht, sodass wir bis zum Ende mitspielen können. Das wäre mein Wunsch. Und das ist auch ein Wunsch, der, glaube ich, der Bundesliga gut tun würde.
Wie optimistisch seid ihr denn, dass, sagen wir mal, das Gros der Mannschaft zusammenbleiben kann?
Ja, wir sind da sehr optimistisch.
Ja, das ist gut. Ja, das ist ein Problem.
Musst du erst mal sagen können.
Was sagst du, Alfred?
Nein.
Ach, du hast nur parallel gesprochen hier. Ja, verstehe. Ja, also sehr optimistisch und sehr, sehr erfolgreich. Wer hat sich gestern eigentlich am meisten gefreut? Wer ist so das Feierbiest bei euch in der Truppe? Wer war am ausgelassensten?
Na gut, wir haben natürlich unseren Kapitän Lukas Radetzky, der immer sehr lange feiern kann und aber heute Morgen schon ganz früh mit den Eltern gefrühstückt hat, fast ohne Schlaf. Aber Jeremy Frimpong ist natürlich immer sozusagen das Liebling in der Mannschaft, der immer besondere Einfälle hat. Und am Ende wollten er und Borja Iglesias auch ein bisschen den DJ spielen, wo wir da gefeiert haben. Das war schon sehr, sehr schön.
Also habt ihr euch wirklich redlich verdient, diese ausgelassene Feier. Wir können nur noch mal gratulieren. Fernando Caro muss gleich zum Flieger. Gleich kommt noch Simon Rolfes zu uns. Wir sagen aber auf jeden Fall erstmal schon vielen Dank, Fernando. Und noch mal herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Ganz liebe Grüße an alle. Ich übergebe an Sie.
Stefan. Wie wichtig ist es für den Erfolg von Bayer Leverkusen, dass sie auch, was die Führung angeht, offensichtlich gut aufgestellt sind, gut organisiert sind?
Ja, waren sie ja eigentlich in der Vergangenheit immer. Ob es jetzt ein Rudi Völler war in einer Person oder jetzt mit Simon Rolfes, sein Nachfolger. Aber auch Fernando Caro, den wir auch schon 2-3 Mal in der Sendung hatten, total sympathisch.
Ja.
Hat dich ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht hier mit seiner kurzen Antwort gerade, ne?
Mich?
Ja.
Nein, gar nicht.
Nee, gar nicht.
Das kenne ich ja von dir.
Nein. Und nein, das ist natürlich und logischerweise enorm wichtig, dass du in der Spitze, in der Führung auch immer Ruhe hast im Umfeld und Entscheidungen auch früh triffst, was Bayern München ja nicht so gut gelungen ist. Das ist natürlich enorm wichtig im Hinblick auf die nächste Saison.
Ja. Und wir sehen schon hinten auf der Wand der nächste Gesprächspartner. Wir freuen uns, dass der sportlich Verantwortliche uns zugeschaltet ist. Simon Rolfes, und auch da ein herzliches Hallo und einen Glückwunsch aus München.
Ja, vielen Dank. Guten Morgen nach München.
Wie viel Nerven hat das gestern noch mal gekostet, Simon, dieses Ding über die Linie zu bringen, den Pokal zu holen? Ich habe dich häufig gesehen mit dem vierten Offiziellen. Da hat man schon auch die Anspannung auch bei dir persönlich irgendwie wahrgenommen. Wie war es? Wie hat es sich angefühlt für dich?
Ja, natürlich. Wir hatten uns... Wir sind ja eigentlich so ins Spiel gekommen, wie man sich's wünscht. Ja, sehr dominant, machen direkt nach einer Viertelstunde ein wunderbares Tor, haben danach Chancen. Und eigentlich gerade auch von der Spielweise lassen wir Gegner laufen. Ist ja häufig in dieser Saison auch so gelaufen, dass wir nach hinten raus dann ab der 60. Minute dann noch nachlegen können, Tore machen und das Spiel in unsere Richtung läuft. Und das war natürlich mit der roten Karte und mit der gelb-roten Karte war der Plan ein bisschen ad acta gelegt. Und natürlich waren Emotionen, weil wir dafür eins nicht vergessen, wir haben eine fantastische Bundesliga-Saison gespielt, ungeschlagen, Mittwoch eine Enttäuschung gehabt und wir wollten natürlich unbedingt das Double holen und gegen Kaiserslautern auch gewinnen. Und deswegen war das schon ein Moment, der ein paar mehr Emotionen freigesetzt hat. Wobei es weniger die gelb-rote Karte war, über die ich mich beschwert habe, sondern eher die Szene an Florian Wirtz am Anfang, dass es da keinen Elfmeter gab.
Nun hat man den Eindruck haben können von außen, dass die Mannschaft jetzt wirklich auch leer ist. Sind die Energiereserven nach dieser Wahnsinnssaison einfach aufgebraucht gewesen?
Ja, mit Sicherheit auch vom mentalen Aspekt her. Körperlich, glaube ich, haben wir das gut verteilt. Und haben wir auch immer zeigen können, dass wir zum Ende nochmal nachlegen konnten. Aber wir haben ja dadurch, dass... Auch in der Bundesliga, obwohl wir Deutscher Meister schon waren, das Ziel war ja, ungeschlagen zu bleiben. Jedes Spiel dann trotz, sagen wir, 3 Tage vorher Europa League ins Halbfinale gekommen. Dann in Dortmund gespielt und trotzdem wieder diese Anspannung. Ja, versuchen das Spiel zu gewinnen und diese ungeschlagen Serie aufrechtzuerhalten. Und das war auch schon eine mentale Arbeit von allen Spielern. Und jetzt hat sich auch jeder ein bisschen Urlaub verdient, auch wenn da viele zur Euro gehen und zur Copa America. Aber so eine gewisse Zeit mal ohne diesen Druck oder diese Anspannung wieder gewinnen zu wollen, zu müssen, tut allen auch ganz gut.
Du arbeitest ja sehr, sehr eng natürlich mit dem Trainer, mit Xavi Alonso zusammen. Wir haben Bilder gesehen nach dem Abpfiff, als Friedhelm Funkel und er sich da lange unterhalten haben, sich geherzt haben und offensichtlich gegenseitig Worte der Wertschätzung ausgesprochen haben. Hat mir sehr gut gefallen, von außen das zu beobachten. Wie anstrengend und wie belastend war letztlich dann für Xavi Alonso auch diese ganze Saison und immer dieses Schritt für Schritt und immer die Ruhe zu bewahren und vorauszugehen und seiner Mannschaft die Sicherheit zu geben, dass das alles gut wird, dass alles funktionieren wird.
Ja, nach hinten raus, am Ende der Saison mit Sicherheit, weil irgendwann natürlich die Erwartungshaltung auch gestiegen ist und es war ja nicht mehr so, wir können was erreichen, sondern ja, wir müssen Deutscher Meister werden. Wenn wir in so einer Saison nicht Deutscher Meister werden, wo wir im besten Fußball spielen, auch so dominant auftreten, dann gibt's kein anderes Ziel mehr, dann gibt's auch keinen anderen Weg mehr, dann muss man es eintüten. Und das hat man natürlich schon auch gemerkt bei der Mannschaft, bei den Spielern, auch bei Xabi, dass das in der, auch mehr Energie kostet als vielleicht am Anfang der Saison, wo wir erstmal reingegangen sind, Schritt für Schritt in die Saison zu kommen, sich eine gute Positionierung zu erarbeiten. Und gerade jetzt dann, klar, Richtung Bundesliga, aber auch Europa League, Halbfinale, Finale, Pokal, die entscheidenden Spiele, da ist die Anspannung natürlich deutlich größer als irgendwie am 8. Spieltag der Bundesliga. Und das kostet auch für den Trainer viel Energie, weil er vorangehen muss, weil er die entscheidende Person in der Kabine ist. Und diese Power, diese Entschlossenheit, die wir auch von den Spielern erwartet haben und von der Mannschaft erwartet haben, natürlich auch vorzuleben. Und jeden Tag, in jedem Training nicht nachzulassen, sondern diese Energie zu transportieren, das kostet viel Kraft. Und deswegen hat er sich auf jeden Fall jetzt auch einen schönen Urlaub verdient.
Auf jeden Fall. Wie ist es denn bei dir persönlich? Also ich meine, auch du könntest wahrscheinlich Urlaub gebrauchen, aber läuft nicht jetzt schon die Planung für die neue Saison? Es müssen über Verträge gesprochen werden, Neuverpflichtungen, all diese Dinge. Wie sieht da deine Situation aus?
Ja, etwas anders als die vom Xabi. Klar, für mich ist jetzt auch eine wichtige Zeit, deswegen keinen Urlaub haben. Die schönste Zeit für mich ist eigentlich diese Länderspielpause im September, Oktober, November. Da ist es dann ruhiger, da kann man auch mal ein bisschen abschalten. Aber jetzt ist natürlich wichtige Transferzeit, den Grundstein legen für die neue Saison und für eine gute Mannschaft. Und deswegen geht es für mich weiter, vielleicht morgen ein bisschen ruhiger. Aber dann ist es auch in den nächsten Wochen, wird immer was los sein. Und wir werden intensiv daran arbeiten, auch eine Top-Mannschaft zum Start der neuen Saison zu haben.
Und wenn ihr das nur annähernd so gut hinkriegt wie dieses Jahr, dann wird das nächstes Jahr wieder ein tolles Jahr für Bayern 04 Leverkusen. Dann wünsche ich dir jetzt viel Erfolg für die nächsten Wochen. Vielleicht findest du trotzdem ein bisschen Ruhe, um die ganzen tollen Erlebnisse auch zu verarbeiten. Und dann kommt der Urlaub irgendwann im September. Vielen Dank und Grüße nach Berlin, Simon Rolfes, und gleich viel Spaß in Leverkusen mit den Feierlichkeiten. Dankeschön. Und durch den Erfolg von Bayern 04, durch den Pokalsieg gestern, Ruth, haben wir einen Europapokal-Teilnehmer mehr. Ne?
Genau, da gibt es andere Mannschaften, die sich auch über diesen Double-Sieg freuen, denn es wirkt sich ja aus auf die internationalen Plätze. Und wir schauen mal gemeinsam drauf, wer sich jetzt also qualifiziert hat. Das sind 5 Champions-League-Teilnehmer mit eben Bayer Leverkusen, Stuttgart, Bayern München, Leipzig und Borussia Dortmund auf dem 5. Platz. Dann haben wir mit Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim, die sich jetzt eben auch über einen Europa-League-Platz freuen darf. Diese beiden Kandidaten, sollte allerdings Borussia Dortmund das Champions-League-Finale gewinnen, dann wäre auch Eintracht Frankfurt Champions-League-Teilnehmer. Also es könnte sich sogar noch was tun. Und jetzt gucken Sie mal hier. Der erste FC Heidenheim spielt Conference-League-Playoffs. In der ersten Bundesliga-Saison haben sie sich dazu tatsächlich durchgekämpft und oder auch mit viel Glück, ne, muss man auch sagen. Und dann heißt es hier von Markus, von der zweiten Liga direkt nach Europa. Nicht schlecht für das erste Bundesliga-Jahr. Herzlichen Glückwunsch. Und wenn man sich mal vorstellt, also Chelsea zum Beispiel spielt auch Conference League. Da habe ich hier auf Twitter gefunden. Übrigens, falls Chelsea sich schon anschaut, wie man überhaupt nach Heidenheim kommt, muss man mal die Flughafen checken. Stuttgart wäre einer oder halt Nürnberg, München, aber in jedem Fall 1,5 Stunden Busfahrt. Also das ist schon kurios. Glückwunsch an Heidenheim, Conference Playoffs.
Ja, großartig. Muss man sagen, was Frank Schmidt, Holger Sandwald, der ganze Verein da auf die Beine gestellt hat, kann man nur Respekt haben davor, oder?
Man sieht, Kontinuität im Verein ist sehr, sehr wichtig.
Da gibt es richtig lange Kontinuität.
Genau. Und man sieht, dass andere eben nicht so gut arbeiten, dass solche Erfolge dann eben möglich sind, wie von Heidenheim, zweite Liga, nach Europa.
Ja, Wahnsinn.
Also, ist doch schön.
Ein Ding noch vom Pokalfinale, Alfred, weil du gestern im Stadion warst und dich auch, glaube ich, wieder aufgeregt hast über Pyros und Raketen. Wir haben die Bilder gesehen, gab eine kurze Unterbrechung, dann wurde weitergespielt. was ist dein Kommentar zu diesem silvesterähnlichen Feuerwerk?
Ja, es gibt ja gewisse Zuschauer, die das gut finden und toll finden. Ich finde das grausam und ganz furchtbar. Es waren Kinder wieder im Stadion, ganz viele Kinder logischerweise, und dann fliegen da die Raketen durch die Gegend. Also meine Frage ist eben, wie kriegen die eigentlich, es hat ja Minuten gedauert, also eine Viertelstunde, wie kriegen die ihre unglaubliche Anzahl von Raketen, Pyrotöpfen,
da rein, ne?
Wie bekommen sie die überhaupt da rein? Ich meine, man muss ja auch mal sehen, der DFB ist ja immer sehr schnell mit Strafen verhängen. Gestern ist der DFB ja selbst Veranstalter gewesen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der DFB sich auch selbst bestraft dafür.
Aber werden nicht immer die Vereine bestraft?
Ja, aber trotzdem wirst du auch bestraft, weil du ja deine, ich sag mal, Sicherheitsvorkehrungen nicht nachgekommen bist.
Und, wie wäre das bei der Euro? Weil da gibt es ja auch ein großes Sicherheitskonzept, ein sehr intensives. Ist sowas ausgeschlossen?
Ja, ausgeschlossen ist sowas nie. Also, aber man trifft Vorkehrungen, dass das eben nicht der Fall ist, aber man sieht ja, es ist trotzdem möglich. Man muss auch sagen, dass bei der Europameisterschaft andere Fans vor Ort sind. Es sind viele Familien dann eben, es sind viele Gäste, die dann hinreisen. Also es ist schon ein anderes Publikum als im Vereinsfußball.
Wir kommen damit zur Europameisterschaft. Wir freuen uns alle wie Bolle auf dieses Turnier. Philipp Lahm in verantwortlicher Rolle als Turnierdirektor. Wir schauen voraus auf hoffentlich 4 tolle Wochen in Deutschland.
Da kommt das Ding und Turnierdirektor Lahm strahlt über beide Backen. Ja, nur noch knapp 3 Wochen bis zur Heimeuropameisterschaft. Aber welche Rolle Philipp Lahm dabei spielen soll, wurde bisher noch nicht so deutlich. Er agierte bisher reichlich diskret und zurückhaltend, ziemlich im Hintergrund. Ganz im Gegensatz zum Weltenbummler Franz Beckenbauer, der vor und während der Heim-WM 2006 omnipräsent zu sein schien. Doch obwohl dessen Fußstapfen übergroß sind, war es damals doch Lahm, der mit seinem 1:0 im Eröffnungsspiel gegen Costa Rica das Sommermärchen erst so richtig ins Rollen brachte und 8 Jahre später selbst Weltmeister wurde. Philipp Lahm, gebürtiger Münchner, hat nur wenig, sehr wenig falsch gemacht in seiner großartigen Karriere. Und obwohl er seine bubenhafte Ausstrahlung nie verloren hat, war er schon als Fußballer durchsetzungsstark und zielstrebig. 2017 beendete er seine Profilaufbahn nach 385 Bundesligaspielen mit dem 8. deutschen Meistertitel, übrigens gleichzeitig mit Xavi Alonso. Danach betätigte sich der damals 33-Jährige vor allem als Unternehmer. Lahm ist eben ein Mann mit vielen Talenten. Und jetzt, als EM-Turnierdirektor, darf er sich daran erfreuen, dass es unter dem neuen Bundestrainer Nagelsmann gelungen ist, so etwas wie Vorfreude, ja Euphorie zu entfachen. Was Philipp Lahm selbst beitragen kann, damit wir ein Sommermärchen 2.0 erleben, darf er uns jetzt gerne erläutern. Und dazu bitte die wichtige Frage beantworten: Wie optimistisch dürfen wir denn sein, Herr Lahm?
Hängt denn dieser Optimismus nur am potenziellen Abschneiden der deutschen Mannschaft oder dürfen wir uns einfach generell auf dieses Turnier freuen?
Wir organisieren das Turnier so, dass wir uns generell darauf freuen können. Natürlich für unsere Bevölkerung ist es sehr, sehr hilfreich, wenn die deutsche Nationalmannschaft weit kommt im Turnier. Aber was wir schaffen wollen, und wir haben große Herausforderungen in ganz Europa oder auf der Welt, einfach Begegnungen wieder zu schaffen. Und das war immer unsere Aufgabe, seitdem wir ja 2018 den Zuschlag bekommen haben, alle Stakeholder, wie man so schön sagt, also ob es dann Bund, Länder, die Host Cities sind, UEFA, DFB, alles immer zusammenzuführen und den gleichen Weg zu bestreiten. Und das ist, glaube ich, uns bis jetzt sehr, sehr gut gelungen. Und deswegen bin ich sehr, sehr zuversichtlich, sportlich wegen den letzten beiden Spielen, aber vor allem organisatorisch. Und wenn ich dann auch schaue, wie die Menschen auch Anfang des Jahres auf die Straße gegangen sind für Demokratie. Die Menschen wollen sich erleben, die wollen rausgehen, die wollen feiern, die wollen gemeinsam etwas erleben. Und dafür sind solche Großveranstaltungen da, dass Menschen zusammenkommen, Menschen eben zusammen feiern, aber eben dann auch, wenn man verliert. Es waren Bilder von 2006, wenn sich andere Menschen mit verschiedenen Trikots in den Armen liegen. Ich glaube, vor allem in der heutigen Zeit brauchen wir genau diese Veranstaltungen. Und wir können froh sein, und ich finde, das ist auch eine Riesenchance, dass wir Gastgeber sind.
Wir sehen offensichtlich hier unsere Zuschauer im Airport Hilton genauso. Diese Begegnungen zu schaffen, dieses völkerverbindende Fest zu feiern, ist uns ja schon mal gelungen, 2006. Da war natürlich auch die deutsche Nationalmannschaft mit ihren Leistungen beteiligt. Ist das vergleichbar eigentlich? Die Welt hat sich weitergedreht. Vielleicht gibt es größere Sorgen, was Sicherheit angeht. Oder bist du sehr optimistisch, dass das ähnlich enthusiastisch, ähnlich leicht, ähnlich fröhlich wird?
Einmal muss man das Organisatorische sehen, und da muss man natürlich das Turnier organisieren, angepasst zu der heutigen Zeit.
Ja.
Und das haben wir zum Beispiel mit einem Nachhaltigkeitskonzept auch getan und waren da vom Start weg sehr engagiert, motiviert und auch mit allen Playern zusammen wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite finde ich, wir sind alle gefragt. Also das Turnier ist bei uns. Und wenn ich an 2006 auch wieder denke, was wir alle für Gastgeber waren, tolle Gastgeber, weltoffen, freundlich, so wünsche ich mir das einfach jetzt wieder für die nächsten 4 Wochen und am besten natürlich darüber hinaus. Aber die solche Großereignisse bieten eben die Chance, weil Millionen von Menschen werden zu uns kommen und Millionen von Menschen werden vorm Fernseher sitzen und diese Spiele anschauen. Und trotzdem sind wir alle, wenn ich an die Fanzones denke, in den Host Cities, wir sind alle gefragt, gute Gastgeber zu sein.
Neven, wenn du drauf schaust auf die deutsche Fußballnationalmannschaft, auf den Kader, den vorläufigen Kader, den Julian Nagelsmann bekannt gegeben hat, bist du optimistisch für Deutschland?
Bedingt. Also da würde ich jetzt nicht eine Parallele zu 2006 sehen, wo man, glaube ich, eine Ära hatte in der Nationalmannschaft. Also wir sprachen ja kurz über Kontinuität in Vereinen, aber das gilt ja natürlich auch bei Nationalmannschaften so, dass diese alles andere, also von Trainer bis Mannschaft, so eine Kontinuität hatte wie damals die Mannschaft. Und das war so eine Mannschaft, ich glaube, da hatten alle Angst vor. Und dann noch ein Heimspiel zu haben, ist schon was sehr Besonderes. Ich denke, es wird spannend zu sehen. Ich habe mir auch verschiedene Meinungen eingeholt, und nicht so viele Leute sind so krass überzeugt. Natürlich wünschen und erhoffen wir uns ein schönes Resultat. Aber
mit wem hast du denn gesprochen? Mats Hummels oder?
Von bis. Ja, der ist der Meinung, dafür noch ein guter Innenverteidiger. Man muss immer davon ausgehen, einer wird nochmal ausfallen. Aber ja, nee, insgesamt, es ist auch, glaube ich, ein gesellschaftliches Bild, das sich da abbildet. Man hatte ja in der Vorbereitung und der Qualifizierung jetzt nicht die allerüberzeugendste Phase, und das zieht man mit. Vielleicht kann man das mit einem guten Einstieg in die EM direkt einmal lösen. Ich denke, da wird auch eine große Euphorie sein, weil Deutschland, Europa, die braucht auch jetzt mal einen schönen Sommer, wo wir gemeinsam zusammenkommen, was feiern. Also da sehe ich schon sehr viel Wert auf diesem sozialen Bild und sehr viel Hoffnung dahingehend, und dass wir auch jetzt nicht, ich vertraue dir, nicht im Nachgang noch einen Skandal haben, über wie das Ganze zustande gekommen ist, sondern vielmehr uns eben auf das gesellschaftliche, nachhaltige, soziale fokussieren können und stolz drauf sein können, dass wir so ein Turnier auch dann geleistet haben und viele Leute hier willkommen.
Wenn ich zurückdenke auch.
Ja? Philipp, gerne.
Also, trotzdem ganz kurz, glaube ich, auch anders als du vielleicht, ich glaube, dass das sportliche Abschneiden sehr, sehr entscheidend sein wird, wie das Turnier in unserem Land auch wahrgenommen wird. Ich glaube, im Rückblick schauen wir auf 2006 und reden alle vom Sommermärchen 2-0, aber im Jahr 2006, es gab damals den Skandal um die Stadien, die Arenen, die nicht ganz sicherheitsrelevant gebaut wurden. Es gab das Ergebnis in Italien. Also die Stimmung vor dem Turnier, die war gar nicht so extrem euphorisch in Deutschland. Mhm. Die Mannschaft tatsächlich hat das dann entfacht. Dazu, es gab gutes Wetter, müssen wir auch hoffen. Und insofern glaube ich schon, dass es darauf ankommen wird, wie sportlich, wie gut die deutsche Nationalmannschaft beim Turnier reinstartet. Und ich glaube schon, dass das erste Spiel gegen Schottland ganz, ganz entscheidend dafür sein wird, wie das Turnier auch in der Bevölkerung ankommt.
Jetzt hast du den Philipp Lahm abgegrätscht hier gerade.
Netterweise hast du mir das Wort überlassen.
Ich wollte nur dazu ein Foto zeigen, das hast du nämlich schon mal gemacht.
Wir haben hier ein Foto, das gab mal ein Spiel. Wird sich Philipp nicht daran erinnern, dass er mal gegen Munir Zituni gespielt hat. Ich hoffe, es kommt jetzt hier. Da.
Ja.
Über der rechten Schulter von Philipp Lahm, da war Munir Zituni damals Offenbach, oder wo war
ja. das? Ja, Kickers Offenbach gegen Bayern Amateure. Philipp Lahm, Kapitän damals der Mannschaft. Wir haben gewonnen, 1-0. Damals Ralf Hasenhüttl im Sturm.
Und das recherchiere ich nochmal.
Ja. Nee. Und eine Begegnung auf dem Sportfeld und Fußballplatz. Und heute sitzen wir hier. Also ja, ich finde, toll. Trotzdem gebührt Philipp Lahm der größte Applaus, weil die Karriere, die er hier hingelegt hat, das gebührt nochmal wirklich einen extra Applaus. Und ein Satz noch.
Ja, aber
ein Satz, noch, auch mal ein Satz noch. Die Karriere von Philipp Lahm, seine Rolle. Und ich glaube, wir können uns wirklich glücklich schätzen, so einen Mann mit so einer Vita an dieser Stelle zu haben. Er ist wirklich ein leuchtendes Vorbild für viele Fußballer, aber auch für viele Fußballfans in Deutschland. Deswegen bin ich sehr froh, dass er Turnierdirektor ist.
So, jetzt Dank. Also, das waren die Blumen von Munir für dich. Philipp, bitte.
Nein, ich wollte auch, dass eben vor der WM 2006 jetzt nicht alles toll war. Wir hatten zwar den Confed Cup, ein Jahr also davor, 2005, was schon so ein Vorgeschmack war, aber dann eben vor allem das Spiel in Italien, wo wir so deutlich verloren haben. Also die Stimmung war nicht gut, aber die Mannschaft hat dann, oder die Spieler haben ihre Rolle verstanden. Die Spieler sind als Einheit aufgetreten von dem ersten Spiel an. Und da war spielerisch nicht alles super. Wir haben 4-2 gegen Costa Rica gewonnen. Also war jetzt nicht so unbedingt eine Glanzleistung. Aber man hat dann das gemerkt, dass das Publikum auch hinter der Mannschaft steht und sich mit dieser Mannschaft identifizieren kann. Mhm. Und das hat uns schon als Mannschaft und so, das gibt eine Energie, wenn man merkt, dass die ganze Nation steht hinter einem. Also und dadurch war das schon ein Gemeinschaftserlebnis und ein gemeinschaftlicher Erfolg, dass man so weit gekommen ist und dann Dritter geworden ist. Ich weiß nicht, ob wir die drittbeste Mannschaft wirklich in dem Turnier waren, aber die ganzen Umstände. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr auch. Und ich wünsche mir eine Mannschaft, die eben als Mannschaft auftritt, die ein gutes Auftreten hat, wo einer den anderen unterstützt. Und dann kann es ganz schnell gehen, das haben wir eben mit den zwei guten Freundschaftsspielen gesehen, dass es eine Begeisterung in unserem Land gibt und dann eben auch diese Energie auf die Mannschaft übertragen wird.
Ja. Stefan, die Qualität dieses Kaders ist gut genug für große Ziele?
Ja, ganz klar. Wenn Sie sich als Team präsentieren, auf jeden Fall. Aber den tut mir bitte auch eingefallen. Bei diesem Turnier, und das war in den letzten Turnieren nicht der Fall, dass ihr die Nähe wieder zu den Fans findet. Ja.
Aber das ist ja nicht seine
Aufgabe. Nein, ich spreche ja so allgemein, aber vielleicht du hast ja Einfluss so, und kannst da ja auch mal was fallen lassen. Ich glaube, das war eine riesengroße Baustelle bei den letzten Turnieren einfach, dass man sich abgeschottet hat und dass man eben, die Fans sind da und wir sind hier und wir spielen unser Spiel, nehmen euch aber irgendwie nicht mit. Ich glaube, das ist ganz wichtig im eigenen Land, dass diese Offenheit eben da ist und wirklich auch die Fans mit reinzunehmen. Und dann, die Euphorie ist ja da, das spürst du ja. Ne? Ja. Du hast die letzten beiden Länderspiele, Niederlande und Frankreich, das war gut. Die Kaderzusammenstellung finde ich auch perfekt. Auch das ist eine gewisse Vorfreude. Aber du hast recht. Das erste Spiel gegen die Schotten ist wahrscheinlich das alles Entscheidende, wie der Verlauf des Turniers sein wird. Weil das Spiel musst du gewinnen. Und wenn du das schaffst, dann werden, glaube ich, auch die Fahnen an den Autos hängen. Und dann wird es richtig gefährlich für die anderen Mannschaften gegen Deutschland dann zu spielen.
Ist das gelernt bei der deutschen Nationalmannschaft, dass man wieder näher ran muss, dass man vor allem nahbarer sein muss? Ja. Oder hast du da Zweifel?
Na, Zweifel habe ich nicht, aber ich finde, und das sehe ich noch nicht ganz, irgendwie diese Mannschaft, für was steht die? Ich finde, eine Mannschaft muss was stehen, gerade bei so einem Heimturnier. Und da ist dann also in der Vorfeld in der Kommunikation gefragt, okay, für was will diese deutsche Fußballnationalmannschaft stehen? Ne, 2010... Philipp Lahm, da stand das einfach für was, ne? Für irgendwie auch ein neues Deutschland, für einen Aufbruch, auch durch die Spielweise. Und ich finde, so müsste man das ein bisschen als DFB auch definieren. Wobei ich da fürchte, dass momentan der Trend ist, dass der DFB gerade versucht, wieder seine Mannschaft ein bisschen zu entpolitisieren nach den Erfahrungen von Katar. Und da gibt es ja auch gute Gründe, vielleicht das irgendwie alles ein bisschen von der Mannschaft wegzuhalten. Aber dieser komplette Turnaround, den verstehe ich nicht ganz von, wir wollen politisch für ganz viel stehen und jetzt wollen wir gar nichts machen. Also ich finde das.
Aber wofür sollen sie denn stehen? Ich meine, wir wollen ja nicht das wieder politisieren. Da haben wir doch in Katar schlechte Erfahrungen mitgemacht. Also wofür wollen wir denn stehen mit der Mannschaft? Was erwartest du jetzt da?
Ja, also als Mannschaft sollen.
Regenbogenbinde oder.
Nein, das ist ja Symbolik. Das ist ja, also ich rede nicht von Symbolik. Ich so quasi, aber sowas wie, okay, wir sind als Mannschaft, ne, wir geschlossen als Mannschaft, wir treten zusammen auf, wir sind offen, wir sind.
Aber, also, da habe ich mir auch nicht den letzten Gedanken gemacht. Aber das Entscheidende ist doch, dass die Mannschaft Fußball spielt. Und dass man sie Fußball spielen lässt. Und das war ja in Katar nicht der Fall. Da wurde sie ja vergewaltigt, um irgendwelche Aktionen zu machen, was dann in die Hose gegangen ist. Und Philipp hat es ja gerade richtig gesagt. Wir hatten ja 2006 vor dem Sommermärchen, hatten wir ja auch keine große Stimmung und keiner wusste, wofür wir stehen. Ich erinnere mich, ich glaube, ihr habt 5-1 in Italien verloren, oder? 4-1, okay.
Mach uns nicht schlechter.
Ja, weiter. 4-1 und der Jürgen Klinsmann. Ja, da
stand Klinsmann vor dem Aus. Die Bild-Zeitung wollte Matthias Sammer als Bundestrainer noch da.
Nein, nicht nur die Bild-Zeitung, Jürgen Klinsmann hat als Gastgeber die Trainerkonferenz geschwänzt, ist in die USA geflogen. Franz Beckenbauer hat gesagt, bleib doch gleich drüben. Das war alles kurz vor der WM. Also letztlich zählt der Fußball. Und dieser Dosenöffner, von dem wir gerade gesprochen haben, Philipp Lahm hat ihn 2006 gemacht. Dafür sind wir dankbar. Lothar Matthäus hat ihn gegen Jugoslawien 1990 gemacht. Und das trägt dich in so ein Turnier. Und das
Ich glaube, es geht nicht nur um das Sportliche. Das Sportliche kommt nach dem Auftreten und miteinander agieren auf dem Spielfeld. Ja. Man muss sehen, dass eine Mannschaft auf dem Feld steht, wo einer für den anderen alles gibt. Und dass sie gemeinsam agieren und nicht jeder für sich. Wenn das dann passiert, haben wir so gute Spieler, dass wir dann erfolgreich werden. Und dann passiert es, dass man erfolgreich Fußball spielt. Aber das Erste ist das Gemeinsame, das Miteinander auf dem Spielfeld. Und das muss sichtbar sein für jeden Fan.
Und du als ehemaliger Kapitän auch dieser Nationalmannschaft, natürlich auch bei Bayern München, immer Führungsspieler gewesen. Wie viel davon von diesem Wunsch, als Einheit aufzutreten, muss denn aus der Mannschaft selber kommen und wie viel muss von außen kommen, vom Trainerstab, von den sportlich Verantwortlichen?
Wenn ich zurückblicke, gibt es immer, und neben du weißt es wahrscheinlich auch, oder hast es auch erlebt bei Dortmund, es gibt immer so einen Kern der Mannschaft und der ist wichtig und der muss zusammen wachsen, der muss zusammen Vertrauen haben. Zeit, auch Niederlagen, aber auch Siege geben dir Vertrauen untereinander. Und der ist enorm wichtig. Und daran wurde in der Nationalmannschaft die letzten Jahre nicht gearbeitet. Wer ist die Mannschaft? Wer ist dieses Team? Wer geht voran? Also vor der Weltmeisterschaft 2022 wusste ich nicht, welche 8 Spieler am Anfang auf dem Feld spielen. Und das kann es nicht geben bei der Nationalmannschaft, weil eine Nationalmannschaft braucht diesen Kern. Mhm. Und die Fans oder die Bevölkerung braucht die Gewissheit, wer ist unsere Mannschaft?
Und wir haben ja gerade schon ein bisschen vorhin über einzelne Positionen in dieser Nationalmannschaft gesprochen und waren uns ja einig, dass eigentlich jetzt ein Gerüst zu erkennen ist. Und wir sprechen gleich drüber, wer diese Spieler sein werden und wer die wichtigen Spieler sind, die uns hoffentlich eine erfolgreiche EM bescheren. Nach einer ganz kurzen Pause melden wir uns zurück hier im Stahlwerk. Doppelpass, bis gleich. Wir sprechen mit Philipp Lahm, der heute unser Gast ist, über die bevorstehende Europameisterschaft und haben ja schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir einen erkennbaren Backbone, eine erkennbare Achse haben in der Nationalmannschaft. Und da gehört einer dazu, der seine Karriere jetzt sehr emotional beendet hat bei Real Madrid gestern. Toni Kroos, Ruth.
Ganz genau, Flo. Also es wird sowieso ein emotionaler Sommer, glaube ich, für ihn, für Toni Kroos, weil er eben bekannt gegeben hat, nach der Europameisterschaft ist Schluss und jetzt geht eben langsam diese Abschiedstournee schon los. Er hat ja zum letzten Mal eben gespielt im Bernabeu. Wir können mal auf seine ganzen Titel gucken. 22 Trophäen in 10 Jahren bei Real Madrid. Das sieht schon mächtig aus. Und als er bekannt gegeben hat, dass er eben aufhören wird, da hat wirklich, ich glaube, das ganze Netz kommentiert, unter anderem Weggefährten. Und ich finde ganz spannend, Der Kommentar von Cristiano Ronaldo allein schon, wo er ihm eben alles Gute für die Zukunft wünscht und sagt, es war eine Ehre, mit dir gemeinsam den Platz geteilt zu haben, hat über 1 Million Likes. Also das hat ganz schön für Aufsehen gesorgt. Und jetzt war es eben schon für ihn, ich habe gesagt, emotional, denn es ging zum letzten Mal raus ins Bernabeu und die Fans und die Mannschaft natürlich auch sind spalier gestanden. Die Spieler haben ihn abgeklatscht und dann gab es auch eine riesen Choreo für ihn und da hieß es eben auch dann auf Wiedersehen Legende. Und am Ende sind die Tränen dann doch geflossen, als die Kinder auf ihn am ja, Spielfeldrand gewartet haben. Und insgesamt muss man natürlich sagen, jetzt hat er noch zwei Möglichkeiten. Champions League Finale, also da könnte tatsächlich noch eins dazukommen, ein weiterer Titel. Er hat ja insgesamt, das ist so beeindruckend, 5-mal die Champions League gewonnen, 1-mal mit dem Bayern, 4-mal mit Real, könnte also noch was dazukommen, ist Weltmeister 2014, hat alles bis auf die Europameisterschaft gewonnen. Das will er jetzt zum Abschied natürlich noch schaffen und demnach sind wir da wirklich sehr gespannt, wie dieser Sommer für ihn am Ende ausgeht. Auf alle Fälle macht er Schluss.
Toni Kroos, ein ganz, ganz großer. Eine gewisse Parallele zu dir. Du hast ja auch relativ früh aufgehört. Kannst du ihn verstehen, dass er sagt, es ist jetzt Schluss?
Es muss ja jeder selber entscheiden. Ich bin halt ein Freund davon, selbstbestimmt zu handeln. Und, das
bevor sie dich vom Hof jagen, sozusagen.
Ja, da bin ich ein Freund davon. Vergleichen weiß ich nicht, weil ich habe auch erst die Nationalmannschaft beendet, habe aber dann im Verein noch weiter gespielt. Aber unglaubliche Karriere, haben wir ja gerade gehört. 10 Jahre jetzt bei Real Madrid, 4-mal die Champions League gewonnen, 1-mal mit Bayern München die Champions League gewonnen. Dazwischen noch mal kurz den Weltmeistertitel eingefahren. Also unglaubliche Karriere.
Wie wichtig ist es, dass er wieder zurück ist in der deutschen Fußballnationalmannschaft aus deiner Sicht?
Er hat halt unglaubliche Erfahrung und ist ein Spezialist auf dieser Position des Mittelfeldspielers, vor allem halb links, wo er immer sich gerne auch fallen lässt. Deswegen absoluter Spezialist und wichtig für oder kann wichtig sein für junge Spieler. Es muss halt immer alles zusammenpassen. Also wir haben vorher gesagt, Robert Andrich als Partner auch. Also
das ist aber die logische Variante momentan, ne, oder?
Sieht so aus. Also hat gut funktioniert auf jeden Fall 2-mal. Und ja, es ist wichtig. Er hat alles erlebt. Er spielt auf immer noch auf dem Top-Niveau. Real Madrid gegen Manchester City, glaube ich, war in den letzten Jahren 4-mal im Viertelfinale. Einer von beiden ist dann immer eingezogen ins Finale. Ja. Also er kennt das absolut höchste Niveau. Spielt er seit gefühlten 15 Jahren. Also der hilft sicher der Nationalmannschaft.
Stefan, wie hast du das wahrgenommen, dass er jetzt sich entschieden hat, meine Fußballkarriere geht zu Ende? Nachvollziehbar?
Ja, also
ist seine Entscheidung, ist ja schon noch,
er ist ja top in Form. Er hat ja alles gewonnen und jetzt dieser eine Titel fehlt ihm jetzt noch. Und das im eigenen Land nochmal anzunehmen, noch mitzuspielen, ich glaube, das ist ein großartiger und würdiger Abschluss. 10 Jahre Real auf dem Niveau wirklich immer zu liefern, Woche für Woche wirklich meistens ins Halbfinale, Finale gekommen. Das ist eine extrem auch mental hohe Belastung und er hat Kinder, er hat eine Familie und irgendwann denkst du mal daran zu sagen, es ist Zeit zu gehen und ich glaube, du hast es ja richtig gesagt, selber entscheiden zu können und nicht vom Hof gejagt zu werden, ist, glaube ich, immer ganz smart und sieht dann auch im Endeffekt immer gut aus. Im Endeffekt hat er in seiner Karriere wirklich alles gemacht und ich wünsche ihm auch jetzt noch diesen einen Titel hier im eigenen Land, den Europameistertitel.
Das Champions League braucht er nicht noch einen, oder?
Warum?
Na, weil dann würde Dortmund die Champions League gewinnen, würde ich das nicht freuen?
Ich drücke natürlich Dortmund die Daumen.
Ach so,
hast du. Also er hat ja schon 5. Ja, also ich drücke Dortmund die Daumen.
Und was noch bemerkenswert ist zu der Person von Toni Kroos, er ist der einzige deutsche Fußballweltmeister, der in der ehemaligen DDR geboren ist. Und auch das ist ein Teil unserer Identität, unserer deutschen Fußballidentität. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch nochmal diese Frage nochmal kurz beantworten. Wofür steht diese Nationalmannschaft? Ich glaube auch im Vergleich zu 2006, als wir, glaube ich, 4 Spieler hatten mit Migrationshintergründen, Asamoah, in Odonkor, wir haben aktuell 9 und ich glaube, auch das steht für Deutschland, auch das steht für die aktuelle Situation in unserer Gesellschaft, dass Deutschland sich entwickelt hat und wir sind 2024 ein anderes Land als 2006 und das ist gut so und deswegen steht diese Nationalmannschaft auch für Diversität und das finde ich auch gut.
Philipp, ihr habt ja vorhin schon so ein bisschen begonnen, über diese Mannschaft zu sprechen. Also im Tor Manuel Neuer oder doch nicht?
Jetzt zahle ich 3 €, das entscheidet der Bundestrainer.
Ah, endlich kriegen wir Geld von dir.
Nein, aber was man eben zuletzt bei den beiden Spielen gesehen hat, man stellt zwei, also erstmal hat man ein System mit einer Viererkette. Ich finde, davor wurde halt viel experimentiert, viel zu viel, was das System betrifft, aber vor allem auch die einzelnen Spieler. Jetzt zeigt sich mit 2 klassischen Innenverteidigern, ich glaube, da hat Tah und Rüdiger aktuell die Nase vorn, dann eben, wie wir schon gesagt haben, Toni Kroos, Andrich, man hatte 2 Außenverteidiger links,
wahrscheinlich Mittelstädt
ja. Oder Raum dann eben, aber klassische Linksverteidiger, die seit mehreren Jahren auf Bundesliga-Niveau diese Rolle ausfüllen. Dann hat man Joshua Kimmich rechts hingestellt, ihm eine klare Rolle gegeben, jetzt im Verein, so wie bei der Nationalmannschaft. Ich finde, er nimmt es jetzt sehr, sehr gut an, kann auf dieser Position spielen, hat er bewiesen, in der Champions League auch in der Nationalmannschaft.
Und die Diskussion kennst du ja auch. Wo ist er besser, rechts oder im zentralen Mittelfeld? War ja bei dir auch die Diskussion, ne?
Kenne ich auch. Ich finde, es war ein bisschen andersrum und Spieler vergleichen ist immer schwierig. Ja. Ich habe über 10 Jahre Außenverteidiger gespielt und als Pep dann kam, hat er mich ins Mittelfeld gespielt und bin dann auch wieder zurückgegangen. Ja. Bei Joshua ist es ein bisschen anders, dass er eben ausgebildeter Mittelfeldspieler eigentlich ist und ich ihn eher im Mittelfeld sehe. Ich finde, da ist seine optimale Position, kommt immer auf seinen Gegenpart drauf an. Aber wie ich gerade eben gesagt habe, er kann auch Rechtsverteidiger spielen und er hat die Rolle angenommen. Die Rolle wurde ihm zugetragen und er nimmt sie jetzt an. Und dann ist er auch ein sehr, sehr guter Außenverteidiger. Und dann habe ich schon gesagt, die Frage ist mit Ilkay Gündogan, er ist der Kapitän, wie fügt man ihn ein? Und dann hat man vorne einfach super talentierte Spieler, das muss man sagen, mit Musiala, mit Wirtz, mit Sané, mit Havertz. Also tolle Spieler einfach, denen man gerne zuschaut.
Ja, tun wir alle.
Ja, eine Position ist ja offen, also Manuel Neuer wird im Tor stehen.
Ja. Das würdest du sagen.
Er hat ja Nagelsmann selber gesagt.
Er hat ja gesagt, aber ich würde trotzdem sagen, dass uns Manuel Neuer zurzeit einige Sorgen macht. Philipp ist da schön umschifft gerade, hat nicht geantwortet.
Ich glaube, dass Nagelsmann zu seinem Wort steht.
Ja klar, er wird spielen. Aber ja. Ich glaube, dass Manuel Neuer nach den letzten Leistungen zumindest, ich sag mal, uns eine kleine Sorge bereitet.
Und
ich,
wegen dem letzten Bundesligaspiel gegen Hoffenheim?
Nein, das war ja vorher auch schon. Und letzte Weltmeisterschaft war auch nicht gerade. Also, ne? Ich hoffe, dass er Weltklasse hält, aber schauen wir mal.
Ich
halte es für viel, viel schwieriger, das haben wir gerade schon kurz angesprochen, dass Ilkay Gündogan als Kapitän seinen Stammplatz gerade nicht sicher hat.
Ja, aber lass sie so starten ins Turnier und während eines Turniers werden sich Dinge entwickeln, die Gegner werden anders sein, Systeme werden ein bisschen verschoben.
Es könnte intern natürlich, wenn der Kapitän nicht spielt, könnte es intern natürlich Schwierigkeiten geben, die irgendwie die Mannschaft belasten, kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, das wirst du ja schreiben.
Das habe ich schon.
Ich kann dir sagen, ich kenne Ilkay persönlich auch, habe mit ihm gespielt. Das ist keiner, der sich vor die Mannschaft stellt, sondern das ist echt das Schöne, dass er ein richtig guter Kapitän auch in der Hinsicht ist, dass er weiß, es geht nicht um ihn, es geht um die Mannschaft. Und deshalb ist er auch vielleicht Kapitän, nicht nur, weil er ein guter Spieler ist.
Nur, dass er nicht falsch rüberkommt. Also ich würde natürlich Manuel Neuer auch ins Tor stellen.
Okay, musste noch mal gesagt werden. Philipp Lahm muss gleich weg. Gibt es eine gute Entschuldigung?
Ich würde gern hier bleiben, natürlich.
Ja, das weiß ich.
Aber der französische Präsident Macron sowie unser Bundespräsident Steinmeier treffen sich in Berlin. Wir feiern sozusagen den Sportsommer. Wir haben ja nicht nur die Europameisterschaft in Deutschland im Sommer, sondern dann auch die Olympischen Spiele in Paris. Und da gibt es heute ein Treffen und da haben sie vorsichtig angefragt, ob ich auch kommen will. Und ich würde dann jetzt hier den Doppelpass verlassen, schweren Herzens.
Noch nicht sofort.
Also okay.
Ja, aber
du hättest ja mitbringen können.
Aber ich finde, das ist angemessen, oder?
Absolut.
Also Macron und Steinmeier schlagen selbst Effe, oder?
Ja.
Ist eng. Ja, wir können ja auch mal einen Grillabend machen.
Na, also. Ja, danke.
Aber weil wir mit dir noch so viele Themen haben, würde ich gerne eine wirkliche Schnellfragerunde machen. Und unsere Redaktion war sowas von kreativ. Wir haben eine Rubrik aufgesetzt, die heißt Schnell gefragt, lahm geantwortet. Nicht schlecht, oder?
Ganz
aber,
stark.
Aber wir müssen das natürlich, da haben wir es. Wir brauchen natürlich auch noch die richtige Musik dazu, damit wir das so richtig so in Günther Jauch-Manier machen. Also, hier unsere Schnellfragerunde. Schnell gejagt, lahm antwortet. Wunderbar. Ach, das war fantastisch. Also, ganz kurz, Fragenfeuerwerk. Was macht Philipp Lahm ab dem 14.07. oder sagen wir ab dem 15.07., wenn das Turnier vorbei ist?
Hoffentlich auf eine tolle Europameisterschaft zurückblicken.
Gewinnt der BVB die Champions League?
Hoffentlich.
Der Vizemeistertitel des VfB Stuttgart hat wie viel mit der Beratung von Philipp Lahm zu tun?
Kann man nicht ausdrücken.
So viel?
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Ist die Bayern-Führung in den letzten Jahren zu vielstimmig gewesen?
Ja. Ist Flick, ich will kurz antworten.
Ja, 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 absolut, genau antworten. Richtig. Ich musste nur schauen, wo ich bin in meiner Liste. Ist Flick der richtige Trainer für Barcelona?
Da kann ich nicht so kurz, da darf ich lahm antworten. Schwieriges Pflaster würde ich aktuell sehen, weil sie einfach in Barcelona eigentlich immer ins Halbfinale kommen wollen, der Champions League immer auch Meister werden wollen. Schwierig, große Herausforderung. Ich bin gespannt.
Vincent Kompany, nur siebte Wahl oder gute Wahl?
Für mich ein das richtige Profil für einen Trainer, ein Spieler, der auf allerhöchstem Niveau gespielt hat, der Verantwortung übernommen hat als Kapitän, der auch von Pep Guardiola sicher lernen konnte. Deswegen Profil stimmt. Man muss sich aber dann immer erst auch bei der aktuellen Situation beim FC Bayern erstmal beweisen.
Wird Deutschland, und damit sind wir schon zu Ende bei unserer Schnellfragerunde, wird Deutschland Europameister?
Ich drücke die Daumen. Ich hoffe hier auch alle.
Machen wir. Und wir bedanken uns herzlich für den Besuch. Philipp Lahm, richten Sie unsere Grüße aus für die Präsidenten, ne?
Ja.
Den Französischen und den Deutschen. Dankeschön, Philipp Lahm, für den Besuch. Und jetzt
vielen Dank.
Ab zum Flieger.
Philipp, ciao. Tschüss.
Philipp Lahm und viel Erfolg fürs Turnier.
Danke für die Einladung. Dürfen wir auch kommen?
Habt ihr?
Dürfen wir auch kommen? Zum Grillabend.
Habt ihr euch zum Grillfest jetzt fest verabredet, oder was?
Ja, am 15.07.
15.07. am Tegernsee oder in Hamburg?
Nee, in Hamburg.
In Hamburg. Du richtest aus.
Ja.
Stehst du dann selber mit der Schürze am Grill?
Ja.
Sehr gut.
Aber das hat doch nichts mit der Sendung zu tun.
Du hast mal wieder recht.
Das sind private Dinge.
Du hast mal wieder recht. Wir schauen ganz kurz auf den Turnierfahrplan oder auf den Fahrplan der deutschen Mannschaft jetzt in den nächsten Wochen. Heute nämlich trifft man sich. Ja, da sind ja auch mit Rocco Reitz und dem jungen Gruder aus Mainz noch zwei Spieler dazugekommen, damit eben die, die noch nicht da sind, kompensiert werden. Also im Weimarer Land bis zum 31.05. Dann zwei Testspiele in Nürnberg, Deutschland, Ukraine, in Gladbach, Deutschland, Griechenland. Dann am 7.06., also an dem Tag des letzten Testspiels, die finale Kadernominierung. Und am 14.06. Deutschland, Schottland, das erste Spiel hier in München. Wir sind optimistisch?
Ja, sehr.
Wirklich?
Ja, ich bin sehr
optimistisch. Wirst du viele Spiele dir anschauen? Wirst
ja,
du
alle, natürlich.
Auch so durch die Stadien reisen, wie Franz Beckenbauer früher?
Dafür bräuchte ich einen Heli.
Ja.
Also wenn du mir den gibst, mach ich das. Aber sonst ist ein bisschen schwierig.
Leider reicht da das Geld von Sport 1
nicht. Nein, aber ich glaube, das wird eine tolle Veranstaltung. Und ich bin sehr optimistisch, dass wir am Ende ganz vorne sein werden.
Ja, das ist doch mal eine Ansage von dir. Stefan, wie wirst du die EM verbringen? Wie viele Spiele wirst du dir anschauen? Wie kann ich mir das vorstellen? Die Familie mit Deutschlandfahne vorm Fernseher?
Na, das nicht. Aber ich schaue auch alle Spiele, logischerweise. Eine riesengroße Vorfreude. Natürlich auf unser Team, aber auch auf die anderen Länder. Bin ich auch gespannt. Ich liebe das. Auch so diese Nationalhymnen, die dann gespielt werden. Ja. Und da kannst du ja schon viel erkennen in der Körpersprache. Ich mag das. Dann die Spiele, logischerweise, muss ich ja, damit ich dir immer Infos geben kann, wie das alles so läuft.
Ja, wir ziehen ja auch durch mit dem EM-Doppelpass. Ja. Wer sind denn die Favoriten aus deiner Sicht? Wir reden ja bisher hier nur über Deutschland, aber es gibt ja noch ein paar andere ganz gute Nationen.
Das stimmt. Ich finde, den leichtesten Fußball spielen einfach aktuell die Franzosen.
Und weil wir die zweimal geschlagen haben zuletzt.
Auch, ja. Nichtsdestotrotz finde ich einfach, die haben ein paar Spieler, die einfach ein Spiel entscheiden können, mit einer Leichtigkeit auf den Platz treten. Das kann in einem Turnier manchmal ganz gut tun. Deshalb würde ich sie jetzt zu meinen Favoriten zählen. Die Spanier gehören auch immer dazu, gar keine Frage. Aber wenn ich wetten müsste, würde ich auf Frankreich setzen. Auf Deutschland ein bisschen hoffen, wäre schön nochmal zu sehen, was in der Stadt oder was im Land dann auch passiert. Ich glaube, wir können das sehr gut gebrauchen, hier nochmal ein richtiges Erfolgserlebnis zu haben.
Also wir freuen uns auf die Europameisterschaft, aber irgendwie gucken wir natürlich auch schon Richtung nächste Bundesliga-Saison und die Bayern gehen ganz offensichtlich mit einem neuen Trainer in diese nächste Saison. Vincent Kompany, über den sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier im Stahlwerk. Doppelpass.
Thema, das Set, das Stahlberg-Doppelpass bei Sport 1. Und ich habe gesagt, wir sprechen über den neuen Bayern-Trainer. Noch ist es offiziell nicht verkündet, aber es ist klar, es wird Vincent Kompany. Ein paar Infos zu ihm von Ruth.
Das mache ich sehr gerne. Also gucken wir auf den Belgier. 38 Jahre ist er alt und er hat wirklich eine sagenhafte Spielerkarriere hingelegt. Mit 17 schon im Profiteam des RSC Anderlecht. Mit 18 zum ersten Mal Meister und belgischer Fußballer des Jahres. Insgesamt 89 Länderspiele für Belgien. 2006 ging es mal zum HSV und die größte und erfolgreichste Zeit hatte er bei Manchester City. Da war er Kapitän, hat 4 Meisterschaften geholt und war auch schon so der verlängerte Arm von Pep Guardiola. Was seine Trainerkarriere betrifft, da war er 2019 in Anderlecht erst Spielertrainer und dann danach Cheftrainer und 2022 hat er dann den FC Burnley in der Premier League übernommen, ist mit dem Club direkt aufgestiegen, aber jetzt in der abgelaufenen Saison auch direkt wieder runter. Und ganz spannend ist, dass dieses Video, wir haben es eingangs mal kurz angespielt, wir sehen es jetzt in voller Länge, das Video, als er beim RSC Anderlecht trainiert hat, in der Kabine, da wurde es tatsächlich ein bisschen lauter.
Listen, no misunderstanding. There's one f***ing side of me that you haven't f***ing seen, boys. Number one, wife, whether we play with 3, 4, 5, 6, it's my f***ing decision. And I take the responsibility if we lose and if we don't perform well. The second thing, Zach, last time I talked about your attitude, you come off, I don't need a f***ing smile, but I need the attitude, that's perfect. You were not good. Just like all the other one, I could have taken off from Hendrik to the last one, without anyone complaining. Today, we deserve to lose anyway. We can be f***ing happy with 1 point. 95 minutes, we just wasted time. You wasted your time, I wasted my time. It was better not to come, it was better to send the under-21s.
Holla! Da wackeln die Wände.
Ich finde es super interessant.
Ja, also ist natürlich auch schon ein paar Jahre her. Ja, wir haben ja gehört, wann er in Anderlecht war. Aber trotzdem, es zeigt ja auch, was für eine Persönlichkeit er offensichtlich auch hat.
Er ist eine große Persönlichkeit. Er ist ein super kluger Typ. Ich habe ihn auch bei der Spielergewerkschaft der Weltweiten kennengelernt. Und ich auch als Spieler verfolgt. Also ein großartiger Mensch. Ob er so eine Ansprache dann in einem Raum mit Kimmich, Müller, Neuer dann halten wird, das ist eine ganz andere Frage. Deshalb muss ich ein bisschen lachen. Weniger wird die Frage sein, ob er derartige Ansprachen halten wird, weil die Jungs sind ja absolut motiviert. Und ich, so wie ich es kennengelernt habe bei Bayern, da brauchst du auch einen, der die Spiele auch ein bisschen machen lässt, ja, ein bisschen pflegt und auch pusht. Aber dass man mit so einer absoluten Härte die Mannschaft zum Erfolg führt, ich würde nicht diese Taktik wählen, wird er wahrscheinlich auch nicht. Das ist ja, wie gesagt, auch schon was sehr Altes. Aber ich bin gespannt auf das nächste Jahr mit ihm, weil durch seinen Einfluss mit Pep Guardiola, glaube ich, können wir uns auch wunderschönen Fußball wieder freuen.
Er hat, Stefan, als Trainer noch nicht viel Erfahrung. Wir haben seine Stationen gehört, ja, mit Burnley mit über 100 Punkten aufgestiegen. In die Premier League jetzt aber nur 4-mal gewonnen, wieder runter. Also du holst dir als FC Bayern München einen Trainer eines Absteigers. Aber was spricht für ihn, seine Spielerkarriere oder ja, auch das, was er als Trainer schon gezeigt hat?
Nein, das ist ein Fund, ganz klar, die Erfahrung, eben als Spieler unter großenartigen Trainern gespielt zu haben. Du hast den Fürsprecher mit Pep Guardiola, das ist ein Fund für ihn. Und ich würde es auch nicht immer vergleichen mit er hat noch nichts erreicht als Trainer. Er ist jung, er ist hungrig, er ist gierig. All das sind gute, sehr gute Argumente, um Bayern München auch mal wieder richtig wach zu machen. Er braucht natürlich logischerweise die absolute Unterstützung von der Führung. Das ist elementar in dieser Situation. Alonso kam von Real Sociedad und da lief es auch nicht so rund, aber er hatte dieses Vertrauen von Leverkusen und dann sind sie marschiert. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, aufgrund seiner sportlichen Erfahrung, dass das bei Bayern München auch funktionieren wird. Ich bin bei dir, im Umgang mit den Spielern wird er diese Worte mit Sicherheit nicht wählen, obwohl er sehr sympathisch war, muss ich sagen, weil manchmal musst du sie mal aufwecken. Aber das solltest du bei Bayern München nicht so sein. aber auch das weiß er eben aufgrund seiner Erfahrung. Also ich, das ist eine gute Wahl. Wir wollen jetzt auch nicht sagen, das ist die 7. Wahl oder 8. Wahl. Mein Gott. Ich glaube, er muss die Zeit bekommen und ich glaube, das erste Fazit können wir ziehen im Oktober oder im November, wenn Spiele gespielt wurden in der Bundesliga, in der Champions League.
Ja, wenn man auch sieht, was für eine Spielidee er hat.
Ja, und so weiter, dann schauen wir mal drauf. Also ich freue mich und ich glaube, dass er auch herzlich willkommen ist in München.
Munir, ich habe hier dein Buch in der Hand. Du hast ja den Podcast Leader Talk, wo du mit, glaube ich, über 60 Trainern gesprochen hast, über Leadership. Alles zusammengefasst in diesem Buch. Erfolgreich führen, Teams erfolgreich führen. Wie schwierig ist es für so einen jungen Mann, so einen unerfahrenen Trainer, dann so eine große Mannschaft zu übernehmen? Und wie viel Leadership-Skills kannst du eigentlich haben in dem Alter?
Naja, das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung für Vincent Kompany. Und erstmal vorneweg, weil ja auch viel über seinen Abstieg gesprochen wird, Jürgen Klopp ist 2007 auch abgestiegen und es hat ihn nicht daran gehindert, eine Weltkarriere als Trainer zu machen. Also das mal vorneweg. Das nächste ist, dass im Moment ja auch eine gewisse Modeerscheinung ist, extrem erfolgreiche Spieler, die Persönlichkeit haben, als Trainer zu installieren. Arteta war so ein Fall. Luis Enrique ist nach Rom gegangen und war vorher auch nur B-Mannschaftstrainer von Madrid. Zidane auch so ein Fall. Also das ist in Mode, wenn du siehst, dass dieser Mann, dieser Trainer eine Persönlichkeit hat. Und das bringt er mit. Also das nimmt man ihm auch ab. Und diese Szene, die wir eben gesehen haben, das musst du schon parat haben als Trainer. Also es ist nicht so, dass du da nach München kommen kannst und nur mit der weichen Seite auch agieren kannst. Und das erkläre ich auch in diesem Buch. An Jürgen Klopp beispielsweise hat diese Seite, da gibt es nur keine Videos davon. Neven kann das bestimmt bestätigen, dass auch ein Jürgen Klopp eine Seite hat, wo er ganz autoritär sein kann. Und das brauchst du als Trainer. Und auch diese Seite muss Vincent Kompany mitbringen. Was ich glaube, was sein Hauptskill sein muss, ist diese Souveränität, diese Gelassenheit auszustrahlen. Und das ist die große Frage, ob er das Opt seines Werdegangs, das sind erst ein paar Jahre, die er hat, ob er das wirklich rüberbringen kann in so einer Gelassenheit mit allen Stakeholdern. Philipp hat das Wort genannt, also mit dem Ehrenpräsidenten vom Tegernsee, mit dem CEO, also alle wirklich abzuholen. Das wird die große Herausforderung sein, weil er braucht die Rückendeckung. Und Uli Hoeneß hatte zuletzt beim FAZ-Podium gesagt...
Da haben wir den Mann ja da.
Ja, da haben wir den Mann, da hat er gesagt, Mensch, wir brauchen einen Trainer, der auch mal den Spieler, die Spieler in den Arm nimmt. Ja, also er wünscht sich da auch jemanden, der natürlich die Nähe zu den Spielern sucht. Und wenn Vincent Kompany es schafft, diese Härte auf der einen Seite zu zeigen und diese Empathie, und da ist das große Vorbild, glaube ich, Jupp Heynckes, der letzte Trainer wirklich war beim FC Bayern, der das auf eine perfekte Art und Weise zusammengebracht hat, Jungs wie Ribéry und Robben wirklich in die Spur gekriegt hat und trotzdem den höchsten Respekt bei der Führung hatte. Ja. Und das ist die große Herausforderung für Vincent Kompany.
Es ist angesprochen worden, dieses FAZ, diese Podiumsdiskussion, wie auch immer man das nennen will. Christopher, du hast das gemacht damals und diese Aussagen von Uli Hoeneß über Thomas Tuchel, er sei keiner, der Spieler entwickeln will, der Spieler besser machen will, sondern er sei einer, der sagt, entweder es geht oder wir kaufen, haben für Riesenwellen gesorgt. Und ich habe gerade, als Stefan gesprochen hat, dich beobachtet, du hast genickt, als er gesagt hat, er braucht die Rückendeckung, der neue Trainer, und zwar von allen in der Spitze. Ist das gegeben jetzt in diesem Fall?
Das weiß ich nicht. Und ich glaube, da kann man sich auch nicht sicher sein. Vor allem die Frage, also wenn man fragt, von wem will er, braucht er die Rückendeckung? Also wer ist der FC Bayern eigentlich überhaupt? Also wer spricht da für den? Von wem, wenn jetzt Vincent Kompany ein Problem hat, zu wem geht er dann eigentlich? Also weiß er das? Und kann er das überhaupt wissen? Also ist das Max Eberl oder ist er eben doch Uli Hoeneß? Und deswegen kommt er da schon in eine schwierige Situation. Aber ich glaube, er erfüllt die Grundlage und er hat einfach intrinsisches Wissen. Er kommt aus dieser Kabinenwelt, er kommt von Pep Guardiola. Also er könnte das schon, aber er kommt jetzt zum FC Bayern, Verein, der gerade auf der Suche nach sich selbst ist und wo man nicht immer weiß, an welcher Tür man klopfen muss, wenn man ein Problem lösen will.
Ist das für jeden, der da kommt, ein Problem, dass der FC Bayern häufig nicht mit einer Stimme gesprochen hat in den letzten Jahren?
Ach, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass zeitweise bei Hansi Flick diese Störfeuer ja nicht kam zum Schluss dann ein bisschen durch Salihamidzic, auch bei Julian Nagelsmann. Am Anfang war es ja ganz okay. Und ich glaube, wenn der Erfolg da ist, dann wird das auch funktionieren. Also ich denke, dass Naja, wir sind erstmal froh, dass Bayern überhaupt einen gefunden hat, denn, denn wir haben ja, wir waren ja kurz davor, sich lächerlich zu machen. Und ich glaube auch, dass diese Lösung wirklich eine gute ist. Die Bayern soll nur nicht jetzt hingehen und uns weismachen wollen, dass das
der war schon immer die Nummer eins auf
von
der
Anfang
Liste.
An ihr Wunschkandidat war. Das glaubt auch keiner. Bestimmt es auch nicht, aber Stefan hat es mit Recht gesagt, ob der jetzt Nummer 6 oder 7 ist, ist egal. Er ist jetzt da und wenn der FC Bayern, und das werden sie tun, da bin ich ganz sicher, sie werden ja aus ihren Fehlern gelernt haben, wenn sie ihn wirklich kollektiv unterstützen, dann wird das auch eine gute Sache.
Man hat ja jetzt den Eindruck, Max Eberl hat sich da durchgesetzt. Hat gesagt, ich sehe was in ihm, er hat ihn durchgedrückt. Geht er damit ins Risiko, Max?
Naja,
auch mit so einer Entscheidung?
Mit Sicherheit macht er sich angreifbar. Das sieht man ja auch schon bei den Reaktionen der Fans, die natürlich von einem Alonso geträumt haben, vom Klopp. Und jetzt plötzlich kommt ein Kompanie um die Ecke. Also damit machst du dich natürlich angreifbar. Und am Ende werden die Resultate entscheidend sein. Das ist auch ein platter Spruch. Aber natürlich setzt er sich einem großen Druck aus. Er hat ja für Tuchel geworben, das dürfen wir nicht vergessen, und hat dort nicht die Rückendeckung bekommen von Hoeneß und Co. Und jetzt hat er anscheinend die Rückendeckung bekommen. Und am Ende, die wichtigste Fußballimmobilie in Deutschland ist welche? Das ist die Bayern-Kabine. Ja? Also, und um die wird es am Ende gehen. Da sind viele Trainer dran gescheitert. Nagelsmann, Tuchel. Und jetzt wird sich zeigen, wird Kompanie diese Immobilie, diese Kabine sozusagen gewinnen können. Effe, du schaust so kritisch gerade.
Nö, ich denke nur nach.
Okay. Ist es so alles erzählt? Ist es anstrengend, das Nachdenken?
Nee, für mich nicht.
Okay. Sah so aus.
Aber die Kabine wird ja relativ schnell gewinnen aufgrund dessen, was er selber erreicht hat und er hat es gespielt und das wissen die Spieler. Wenn da einer reinkommt, der auf allerhöchstem Niveau gespielt hat und gewonnen, Titel gewonnen hat, das ist schon mal etwas am Anfang, was dir ein Plus gibt, ein riesengroßes Plus. Und wenn du dann die Oberen, was Alfred ja gesagt hat, wenn die dann noch mal keine Interviews geben, was ja gut wäre, dann läuft das schon mal die ersten Monate durch. Eine Garantie hast du ja nie beim Trainer. Also das ist ja auch mal Fakt. Also Ancelotti, ich kann mich daran erinnern, war auch mal hier. Und da haben die gedacht, der wird jetzt eine Ära geprägt über 5, 7 oder vielleicht auch 10 Jahre. Und was ist passiert? War nicht so lange da. Also die Garantie hast du nie in diesem Trainerjob.
Dennoch nehme ich mit, alle sind erstmal relativ hoffnungsvoll und optimistisch, dass Vincent Kompany und in der Kombination mit dem FC Bayern funktionieren kann. Und wir hatten Ruth ja auch unser Publikum gefragt, wie kommt diese Entscheidung des FC Bayern bei den Fußballfans an?
Ja, unsere User sind sich noch ein bisschen uneins. Sie denken auch noch nach, Effe. Also Chance oder Risiko, ist es wirklich fast 50-50. Und man hat zum einen natürlich so die Frage, was hat er überhaupt schon als Trainer geleistet? Da heißt es, seit Februar sucht Bayern einen Trainer. Am Ende wird das Kompany nichts gegen ihn. Aber den erfahrenen Trainer, den man 3 Monate lang gesucht hat, verkörpert er nicht. Wenn es klappt, alles richtig gemacht. Und dann kommen wir zu dem Punkt mutig. Das sagen nämlich hier viele. Grundsätzlich brauchst du nun Mut und Kreativität nach all den Absagen. Dieser User hier versteht aber die hohe Ablöse für ein Trainertalent nicht. Und hier heißt es, die Entscheidung, diesen Reset mit Vincent Kompany zu machen, ist sehr mutig und absolut richtig. Große Aufräumarbeiten brauchen innovative Lösungen. Also da ist man wirklich auch sehr gespannt, wie er das dann umsetzen wird. Wir wollen jetzt noch Sie hören, liebe Zuschauer, am Dopaphon. Und Sie wissen, heute verlosen wir unter allen Anrufern 2000 Euro und einen Stahlwerk-Werkstattwagen. Also viel Erfolg.
Die Verpflichtung von Vincent Kompany als neuer Trainer des FC Bayern ist für mich eine absolute Bankrotterklärung. Das ist zum Scheitern verurteilt. Der FC Bayern ist mit seiner Trainersuche die Lachnummer von ganz Europa. Man hat sich bis auf die Knochen blamiert.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sich der FC Bayern da einen Gefallen getan hat. Er hat den Ersatz eines Ersatzes vom Ersatz verpflichtet. Ich schätze mal, die Halbwertszeit von Vincent Kompany wird höchstens bis zur Hälfte der Saison reichen. Dann muss Bayern wieder auf Trainersuche gehen.
Es könnte ja hinhauen mit dem, dann endlich mal einer, der nicht unbedingt so prominent ist.
Ich finde es sehr gut, dass Kompany neuer Bayern-Trainer wird. Man sollte einem jungen Trainer eine Chance geben und Leverkusen ist ja mit Alonso der Beweis, dass das gut funktionieren kann.
Soweit also Ihre Meinungen am Dopaphon. Und wir wollen jetzt am Ende dieser Saison Bilanz ziehen, was die Schiedsrichter auch angeht. Und ich freue mich sehr, dass der sportliche Leiter der Erstliga-Schiedsrichter hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Peter Sippel.
Peter, grüß dich.
Servus, schön, dass du da bist.
Ganz allgemein gefragt, wie zufrieden seid ihr mit dem abgelaufenen Fußballjahr?
Ja. Gut, Zufriedenheit ist für Schiedsrichter immer ein ganz großes Wort, weil wir auch immer sehr selbstkritisch sind und alles wirklich aufarbeiten. Am Ende ist für uns immer wichtig, dass wir die Saison gut zu Ende kriegen. Das ist, denke ich, in der Bundesliga so ganz gut gelungen. Auch die ersten zwei Relegationsspiele und das gestrige Pokalendspiel waren ein guter Schritt, dass wir wirklich die Saison komplett nach den nächsten zwei Relegationsspielen dann abhaken können und positiv nach Hause gehen können.
Wir wollen ein paar Punkte mit dir besprechen in dieser Sendung. In unserer Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
So, da setzen wir uns mal schnell hin und gucken gleich auf gestern. Ja. Auf gestern DFB-Pokalfinale. Es gab die gelb-rote Karte gegen Kusunu. Wir schauen uns das mal an und mich interessiert deine Einschätzung zu dieser Entscheidung.
Ich denke mal, zunächst mal ist so eine typische Szene, so ein bisschen, die von der Totalen erstmal ein bisschen unscheinbar aussieht. Und dann stellt sich aber nach dem ersten Blick schon heraus, dass die offene Sohle oder der Fuß von Kusunu eben auf dem Fuß des Gegenspielers steht. Und in der Zeitlupe, denke ich mal, gleich auch nochmal sehen. Er touchiert zwar vorher noch den Ball, aber diese offene Sohle trifft dann den Gegenspieler eben, ja, im Sprunggelenk und ich denke mal, dass das nicht ohne persönliche Strafe ausgehen kann, ist klar und von daher ist die gelb-rote Karte dann auch folgerichtig.
Aber die Entscheidung war ja dann gelb.
Ja.
Ne?
Ja.
Ist gelb dann eigentlich zu wenig fast? Also ich meine, es ist jetzt dann gelb-rot, aber wir gucken auch gleich auf die erste gelbe Karte, aber kannst du nicht auch direkt rot geben dann?
Wenn er auf dem Platz direkt rot gekommen wäre, wäre das sicherlich auch vom Videoassistenten unterstützt worden, weil man eben diese offene Sohle sieht und man könnte auch eine Verletzungsgefahr dann interpretieren oder auch auslegen. Hier fehlt aber so ein bisschen die Dynamik, die Intensität. Es ist keine Grätschbewegung, es ist ein mittleres Tempo. Der Fuß ist, denke ich mal, auch noch ein bisschen am Boden abgestellt und insbesondere der Spieler vorher oder touchiert vorher noch ein bisschen den Ball. Das ist alles ein bisschen entlastend dann für den Spieler, sodass Gelb hier aus unserer Sicht noch im Ermessen ist und Gelb-Rot entsprechend auch folgerichtig.
Bist du auch der Meinung, dass
ich überlege noch.
Ja, aber du siehst jetzt wieder freundlicher aus als gerade. Scheint leichter zu fallen.
Ja, also bevor wir in die Gelb-Rote gehen, müssen wir in die erste Gelbe gehen.
Ja. Okay, dann schauen wir uns die auch an.
Ja, weil das ist ja entscheidend.
Ja, okay, aber... Ja. Das war relativ früh im Spiel noch.
Dritte Minute.
Ja.
Ein Tempogegenstoß von Kaiserslautern. Und dann ist es ein Rempler.
Also ich bin ja kein Schiedsrichter. Aber ich habe auch viel gelernt, muss ich sagen. Durch euch oder durch die Schiedsrichter, die hier waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist in der dritten Minute keine gelbe Karte. Das ist ein Freistoß. Also das ist meine persönliche Meinung. In der dritten Minute, die Minute spielt ja eigentlich keine Rolle, das wissen wir ja auch. Ja. Er ist nicht zentral, er ist auf der Ecke, mehr oder weniger vom 16. Es ist ein Laufduell, die Schulter kommt raus. Es ist kein Schubsen gewesen, kein gar nichts. Also das Freistoß nochmal, keine Frage, aber keine gelbe Karte.
Bevor Peter antwortet,
und jetzt müssen wir, warte doch mal, weil jetzt müssen wir ja in die gelb-rote kommen.
Ja, aber jetzt bleiben wir noch, du übernimmst ja die Regie. Also jetzt sind wir gerade bei der gelben und jetzt würde ich Neven auch nochmal abholen.
Ist das für dich gelb in der dritten?
Ist für mich nicht gelb überhaupt. Also es ist ein Foul, er steigt da ein. Man sieht aber, der andere Innenverteidiger, der geht gar nicht rüber, sondern der bleibt da in 16er hängen. Somit ist da auch immer jemand noch da. Ne? Also keine klare Torchance. Man sieht es da jetzt eigentlich wunderbar in dem Bild. In der Mitte ist der Innenverteidiger, ich glaube Tabsopfer, der gar nicht Richtung Ball geht, weil er die Mitte abblockt. Das sehe ich also, gute Härte, bisschen zu viel, Foul kann man geben, aber gelbe Karte finde ich ein bisschen zu viel.
Ist vielleicht der Versuch auch dann vom Schiri gewesen, früh mal irgendwie ein Signal zu setzen, aber wenn man nur die Szene jetzt anschaut, ist das gelb?
Also wir müssen ein bisschen unterscheiden, warum es gelb gegeben hat in der Situation. Ich gebe euch vollkommen recht, es ist keine gelbe Karte wegen der Härte des Foulspiels. Es ist ein Rempler, ihr habt beide gesagt, es ist ein Foulspiel. Okay. Also wegen der Härte des Foulspiels gab es ja auch diese gelbe Karte nicht. Die gab es einzig und allein wegen des aussichtsreichen Angriffs. Du hast richtigerweise gesagt, es war keine klare Torchance. Wenn es eine klare Torchance verhindert worden wäre, ist es rot. Einfach nur mal. Aber es ist ein aussichtsreicher Angriff. Also sprich, er geht schon auf dieser Außenbahn. Er hat keinen weiteren Spieler vor sich. Er kann in den Strafraum reingehen. Es laufen dann auch noch ein bis zwei Kaiserslauterer mit. Von daher ist aus unserer Sicht, dass wenn man das so sieht, hinten zum Beispiel im langen Eck, der kann weitergehen, kann den Ball nach innen geben, halten wir hier die gelbe Karte für richtig.
Überzeugt?
Nee.
Du hast es versucht,
Peter. Ich habe versucht.
Ich auch nicht.
Ja. Okay, der eine läuft mit, er hätte den Ball, bla bla bla. Das ist ja alles rein spekulativ. Fakt ist ja, es geht sich ja um dieses Foul, was eins war, aber es ist doch kein Gelb. Also man kann doch nicht sagen, aufgrund der aussichtsreichen Situation müssen wir das Foul jetzt mit einem Foul. Bestrafst du mit Gelb oder nicht, aber doch nicht, was noch hätte sein können in dieser Spielsituation.
Ja, aber doch genau deswegen, was eben die Folge dieses Fouls ist, was er damit unterbindet. Wir sprechen immer auch ein Stück weit von taktischen Fouls. Wenn wir uns mit Trainer unterhalten, dann sagen wir, ja, ihr gebt zu wenig gelbe Karten bei taktischen Fouls. Ja. Und es geht ja hier in diese Richtung, dass er genau auf dieser Außenbahn ist, in einem hohen Tempo. Und natürlich können wir sagen, es ist ein bisschen hineininterpretiert, ob der in der Mitte wirklich, wer die besseren Positionen hat. Aber als Schiedsrichter schaust du auf diese beiden Spieler. Die laufen in Richtung Strafraum rein und er wird eben mit einem Foulspiel zu Fall gebracht und dadurch diese Angriffssituation gestoppt.
Aber dann geht es ja das taktische Foul im Mittelfeld. Also jemand zieht oder wie auch immer, spielt ein taktisches Foul, weil es könnte gefährlich werden. Das sind ja taktische Fouls.
Da gibt es ja auch Gelb.
Ja, aber auch nicht immer. Also auch nicht immer. Also für mich,
also ich bleibe bei Trikot meiner Meinung, ist es dabei keine gelb, gelbe Karte. Aber er geht auch mit dem Körper rein. Ich finde das... Das ist eine gute Härte, ja. Total solide.
Ja.
Wenn er zieht und dann, also so ganz mit Absicht, den Gegner vom Ball trennt oder das Foul zieht, total dabei, da würde ich sagen, na, das kann man noch durchgehen, weil es noch ein bisschen Grauzone ist, was den Körperkontakt
angeht. Ja, und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das bei der EM oder in der Champions League, da kriegst du kein Gelb für, im Leben nicht.
Kann sein, wir sprechen gleich weiter drüber und haben eine ganze Menge Themen mit dir. Handspiel. Grobes Foulspiel, da haben wir auch einiges gesehen, die offene Sohle. Ja. Hast du ja gesagt, viele Szenen aus der Saison. Außerdem Unsportlichkeiten, also dieses Rudelbildung um den Schiedsrichter, das soll auch unterbunden werden. Das besprechen wir und natürlich gucken wir auch voraus auf das Champions-League-Finale in London. BVB gegen Real Madrid. Das nach einer kurzen Pause, bis gleich. Doppelpass zur letzten Sendung vor der Europameisterschaft. Wir ziehen ein bisschen Bilanz mit dem sportlichen Leiter der Erstligaschiedsrichter des DFB, mit Peter Sippel. Und ich habe gesagt, ein paar Themen gibt es. Grobes Foulspiel. Wir haben eine Szene am 31. Spieltag Freiburg-Wolfsburg. Es geht immer wieder um die offene Sohle. Wie ist da jetzt die Haltung der Schiedsrichter? Was hat sich da durchgesetzt letztlich?
Gut, wir hatten in der Vorrunde sicherlich ein paar größere Themen bei dem Bereich, weil auch ein paar rote Karten nicht gegeben worden sind. Haben da auch Kritik einstecken müssen, zu Recht. Aber im Anschluss haben wir doch eine sehr einheitliche Linie dann auch gefahren. Es gibt immer noch Grenzbereiche, Auslegungsbereiche, wie wir es jetzt gerade eben bei dem Pokalfinale gesehen hatten. Ja. Mit Stefan auch nochmal gesprochen in der Pause eben. Das ist ein Grenzbereich jetzt bei dem zweiten Foul.
Es wird immer einen
Graubereich geben. Wir müssen nur versuchen, dass wir diesen Graubereich nicht 90% haben und 5% links und rechts sind schwarz und weiß, sondern umgekehrt. Dass wir diesen Graubereich möglichst stark einschränken. Und wenn man jetzt die Szene so gesehen hat, denke ich mal, da war eine Dynamik dabei, da war eine Intensität dabei,
Aber auch diese Art der Regelauslegung jetzt, die, sagen wir mal, in der Rückserie gefahren wurde, die wird weiter fortgesetzt, von euch.
Ja, im Grunde hätten wir sie auch ganz gerne schon in der Vorrunde so gefahren. Sie wurde nur leider nicht so umgesetzt. Wir hatten sie in der Vergangenheit ja auch schon, sind einfach zwei, drei Dinge durchgegangen. Ich sage jetzt mal, mehr Einzelfehler als ein systemischer Fehler. Das ist einfach so, dass wir diese gesundheitsgefährdenden Fouls eindämmen wollen und dann auch entsprechend bestrafen wollen, weil das Wichtigste ist einfach die Gesundheit der Spieler.
Großes Thema immer wieder Handspiel. Auch da haben wir eine Szene vom letzten Spieltag, Union gegen Freiburg. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was sind die Kriterien, nach denen ihr entscheidet, strafbares Handspiel, ja oder nein?
Ich denke mal, auch hier die große Thematik ist die Frage, ist es ein natürlicher Bewegungsablauf, eine natürliche Armhaltung oder ist es eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche? Jetzt, wenn wir hier den Spieler sehen, der ist der Arm eben bei einem 80-Grad-Winkel, bei einem 90-Grad-Winkel zur Seite abgespreizt. Das ist dann eben aus dem Sicht des Regelwerks, und da diskutieren wir auch immer mit Trainern, mit Spielern, eben eine unnatürliche Vergrößerung. Deswegen gab es hier dann auch zu Recht den Strafstoß und vorher aber auch den Eingriff des Videoassistenten.
Levin, bist du zufrieden mit der Auslegung Handspielbestrafung?
Also in dem Beispiel würde ich mich fragen, wenn ich den Ball verteidige, wo halte ich meine Hand? Bestimmt nicht so. Also bei jedem Lauf laufe ich ja so, also auch mit 80 Grad. Ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ich glaube, grundsätzlich ist es ja auch fortlaufend einfach eine Korrektur von, ist es zu viel, ist es zu wenig. Für mein Gefühl ist es gerade ein bisschen zu viel. Also ein bisschen mehr Natürlichkeit zulassen, fände ich ganz hilfreich. Aber möchte auch im gleichen Satz nochmal betonen, dass ich es sehr hilfreich finde, dass es genau diese Auseinandersetzung gibt. Wie können wir das besser machen? Und auch ein Verständnis dafür, dass besser nicht bedeutet noch mehr Kontrolle, sondern manchmal auch eben mehr Natürlichkeit zulassen. Weil beim Handball ist das häufiger mal der Fall gewesen. Und ich wünsche euch da weiterhin viel, viel Erfolg, weil es bedarf eben viel Mut, egal was man macht. Man bekommt viel Kritik von der einen oder anderen Seite. Ne?
Das Wort Absicht aber habe ich jetzt gar nicht gehört. Ist das, welche Relevanz hat dieses Wort noch?
Natürlich
für
ist
euch?
Die Absicht auch in der Regel verankert, aber über absichtliche Handspiele sprechen wir ja kaum. Das heißt ja, wenn der Arm ganz klar auf der Torlinie vielleicht zum Ball geht und ein Tor verhindern möchte, dann würde man über Absicht sprechen. Das ist natürlich auch strafbar, klar, aber die große Thematik, wo wir immer drüber sprechen, ist die Frage, was ist natürlich und was ist unnatürlich? Vielleicht kurz zwei Anmerkungen. Zum einen habe ich mit Philipp vorhin noch kurz gesprochen, weil der in dieser Legendenkommission bei der UEFA ist und da auch sich ein, zwei Mal ausgetauscht hat über Handspiel auch, über die Thematik. Er sagt auch, selbst wir in dieser Legendengruppe bei der UEFA sind uns oftmals nicht einig, was ist jetzt eine normale Armhaltung und was ist eine unnatürliche Vergrößerung. Also da werden wir immer auch eine Diskussion haben und da ja, müssen wir schauen, dass wir uns annähern. Der zweite Aspekt, schon ganz kurz noch. Du hast gesagt, ja, es wäre mir lieber ein bisschen mehr noch in Richtung Natürlichkeit auszulegen. Sehen wir auch so. Jetzt, wenn wir das Kalenderjahr 24 nehmen, 18 Spieltage, weil der 17. Spieltag der Vorrunde wurde auch noch gespielt, 18 Spieltage, wie viele Handelfmeter hat es gegeben in der Bundesliga?
Du wirst wissen, wir wissen es nicht.
Fünf Handelfmeter an 18 Spieltagen. Mhm. Das ist jetzt nicht wirklich viel, wie wir finden. Ich denke mal...
Und die waren alle okay?
Und die waren alle okay, ja. Also es wurden ein paar Handelfmeter auf dem Feld gegeben, die nicht okay waren, die aber auch revidiert worden sind von den Videoassistenten. Und dafür hat der Videoassistent auch eine enorme Wichtigkeit, um eben genau diese Abgrenzung zu schaffen, wenn der Ball gar nicht am Arm ist oder wenn der Arm eben nah am Körper ist, wenn es ein Wahrnehmungsfehler vom Schiedsrichter ist auf dem Feld, dass wir da noch eine Korrekturmöglichkeit haben.
Wir müssen noch ein bisschen nach vorne schauen, Richtung Euro, zeigen eine Szene, wir haben sie vorhin schon mal gezeigt, die gelb-rote Karte Kusunu und was dann danach folgt. Da geht dann relativ schnell die Bewegung von vielen, vielen Spielern Richtung Schiedsrichter. Mhm. Jetzt bei der Euro soll es so sein, dass nur die Kapitäne mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen. Wie könnt ihr das umsetzen? Und in dem Fall, wer hätte da dann alles noch bestraft gehört?
Ja, ist natürlich ein Reflex, den wir häufig sehen, dass bei einer Entscheidung von dem Schiedsrichter der Schiedsrichter häufig als Magnet fungiert und aus 30, 40 Meter die Spieler dann auf einen zulaufen und am Ende dann so ein Pulk rauskommt, wie wir es jetzt hier gesehen haben. Deswegen sind wir sehr, sehr offen für diese Regelung, die jetzt bei der Euro getestet wird und auch sehr gespannt, wie das umgesetzt wird.
Du hast da leichte Zweifel, dass das einfach geht. Also wie nah darf ich ran? Darf ich überhaupt was sagen oder so?
Ja, also zum einen ist das natürlich auch ein Angebot an die beiden Kapitäne zu sagen, okay, wir sprechen mit euch, wir erklären vielleicht auch ein bisschen ausführlicher die Entscheidung, warum sie jetzt so getroffen worden ist. Man hat einen klaren Ansprechpartner, man hat einen klar organisierten Ablauf dann, dass sich die anderen Spieler eben gar nicht mehr kümmern müssen um den Schiedsrichter, sondern dass eben die beiden Kapitäne das machen und die anderen Spieler sich entsprechend raushalten können. Die Umsetzung muss man wirklich tatsächlich ein bisschen abwarten.
Ne? Du hast aufgezeigt gerade.
Ich finde das super wichtig. Es ist nichts ist kindischer als im Fußball, wenn da 40 Leute aus 40 Meter angerannt kommen, angestürmt.
Hast du das nie gemacht?
Leider einmal, aber aus Distanz. aber ich finde das komplett falsch. Es ist auch falsch, dann die ganze Verantwortung den Schiedsrichtern zu übergeben, weil man kann jetzt nicht 5 Leuten eine gelbe Karte geben. Ne? Das ist ein bisschen Eigentor. Da müssten dann die Vereine oder Verbände eben Verantwortung tragen, bestraft werden, weil sie den direkten Kontakt zu den Spielern haben und entsprechend dann auch dafür sorgen können, dass die verstehen, da ist eine Konsequenz draus oder nur, dass das dann übertragen wird an den Trainer, dass alle gemeinsam daran arbeiten und nicht eben die gesamte Verantwortung bei den Schiedsrichtern liegt, weil das können sie in dem Fall halt nicht regeln mit 10 gelben Karten. Aber ich finde das sehr hilfreich und sehr wertvoll für die Entwicklung des Sports.
Absolut
interessant. Also FIFA hat es ja schon vor 25 Jahren gemacht, ne? Diese Einzelgespräche mit den Schiedsrichtern als Kapitän.
Ja, der war ja auch immer Kapitän.
Du hast es schon ganz früh geübt eigentlich.
Aber ich finde es auch gut. Also ich hoffe und wünsche euch wirklich, dass ihr es umsetzen könnt. Ich glaube, da sind die Gespräche der Verantwortlichen der Vereine einfach auch mit dem Team oder von euch auch mit dem Team, bevor die Saison startet, ganz, ganz entscheidend. Und dann einfach appellieren an die Vernunft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das funktioniert.
Ein Thema haben wir noch, VAR generell, diskutieren wir eigentlich ja nicht mehr in Deutschland. Also am Anfang hieß es, müssen wir wieder abschaffen. Immer mal wieder sagt ein Trainer, weg damit, den Keller können wir abschaffen. In England, in der Premier League, gibt es jetzt gerade einen Antrag der Wolverhampton Wanderers, den VAR wieder abzuschaffen. Die brauchen ja eine Zweidrittelmehrheit. 14 von 20 Vereinen müssten zustimmen.
Wird am 2. Juni abgestimmt und möglicherweise verschwindet dann in der größten Profiliga der VAR wieder.
Wie aussichtsreich ist dieser Protest deiner Meinung nach?
Kann ich nicht einschätzen. Ich kenne den Prozess überhaupt nicht. Ich kenne die Verhältnisse in England nicht, wer da abstimmt und welche
Die Clubs.
Welchen Durchschlag das dann auf die Entscheidung hat. Ich weiß genauso viel wie ihr aus den Medien. Bin gespannt, auch da gespannt, was rauskommt.
Wäre das ein Rückschritt fürs Schiedsrichterwesen oder ein Vorteil?
Ah, das hat doch sicher eine Symbolwirkung zumindest.
Oder ja, es hat eine Symbolwirkung vielleicht. Und tatsächlich ist es ein Rückschritt, denke ich mal, für die Entwicklung des ganzen Fußballs. Es wird natürlich technologischer, es ist eine philosophische Frage, klar, ob man das möchte oder ob man das Spiel mit Brot und Spiele zu alten Zeiten dann durchführen möchte. Aber natürlich die Entwicklung jetzt des VAR, die sehen wir insgesamt positiv. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr wieder über 110 Entscheidungen, die korrekterweise gedreht worden sind. Wir sprechen über 95% jetzt der Entscheidungen, der Fehlentscheidungen, die man korrigiert hat. Man spricht also von über 5-10%, was vielleicht nicht so funktioniert. Wir haben die Auffassung, dass wir lieber über diese 5-10% nochmal sprechen, dass wir da nochmal das 100% rausholen, um eben besser zu werden, wie wir es in der Vorrunde schon gesagt haben, mit diesen übermäßigen Foulspielen. Jetzt im Handspielbereich halte ich den VAR für wahnsinnig wichtig, weil man das gar nicht mehr in dieser Schnelligkeit so wahrnehmen kann auf dem Feld als Schiedsrichter. Von daher ist es natürlich ein Rückschritt. Das Spiel wird immer schneller und die Wahrnehmung des Schiedsrichters ist dann teilweise auch begrenzt auf dem Feld. Deswegen so einen Fallschirm zu haben. Ihr hattet ja, glaube ich, im Laufe der Saison 10, 15 Schiedsrichter hier. Ihr habt es ja immer wieder mal versucht, wollen wir nicht wieder abschaffen. Kein einziger Bundesliga-Schiedsrichter hat gesagt, bitte wieder abschaffen. Alle sind froh, dass wir den VAR haben.
Nein, ich habe auch das Gefühl, dass das auch in der deutschen Fußballöffentlichkeit weitestgehend so ist. Natürlich gibt es irgendwelche Hardliner, die sagen, ich wünsche mir das alles so wie früher. Aber eigentlich, ist mein Eindruck zumindest hier von der Runde, sind alle doch happy, dass es den VAR mittlerweile gibt.
Nicht, und aber
du nicht?
Nee, okay. weil ich will, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, aber trotzdem, ich finde, da wird eine Scheinobjektivität hergestellt. Also ich bin total bei dir, wenn du sagst, Abseitssituation, Torsituation, das können wir alles bewerten, aber wir sehen es doch, also auch wenn gesagt wird, bei den Handspielen ist es wichtig, wir diskutieren über jede Szene, weil da gibt es keine Objektivität. Wir können jetzt noch eine halbe Stunde über Cosunou reden, da wird es keine Meinung geben. Bei Handspielen ist das Gleiche. Ich glaube, dass wir mit dem VAR eine Scheinobjektivität herstellen und ich würde mir wünschen, dass wir den VAR beibehalten, aber in den Bereichen, wo es wirklich nur um das Faktische geht und der Rest, der birgt mehr Probleme als Lösungen.
Also wir werden, wenn ich dir zuhöre, auch nächste Saison wieder darüber reden.
Auf jeden Fall.
Den VAR. Bedanken uns auf jeden Fall bei Peter Sippel für den Besuch. Danke auch für die Spielleitung deiner Kollegen, auch die Besuche hier in der Runde. Wie gesagt, Stefan hat es vorhin gesagt, wir haben viel gelernt dadurch. Das war unsere Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri. Bleib ruhig sitzen, Peter.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
So, und jetzt kommen wir langsam zu den ganz schönen Dingen. Ne? Wir können Geld verteilen.
Genau, jetzt wird abgerechnet zum Ende der Saison. Ne? Und wir schauen, was alles im Phrasenschwein gelandet ist. Und dazu gehört natürlich auch unsere Rubrik Weiße Weste, also das Torhüter-Ranking. Da gab es in dieser Saison 130 Weiße Westen. Mal 50 ergibt das 6.500 Euro ins Phrasenschwein. Plus alle Spenden, die hier zusammengekommen sind. Also da nochmal vielen Dank. Und wir haben das Torhüter-Ranking schon eingeblendet. Also Lukas Radetzky, der hat gewonnen. Verwundert nicht wirklich, oder? Also von Bayer Leverkusen. Das ist allerdings sein erster Award in dieser Kategorie. Er hat 15 Weiße Westen in dieser Saison erhalten, kriegt dafür 7.500 Euro für einen guten Zweck. Außerdem Timon Weiner von Holstein Kiel, also Aufsteiger aus der zweiten Liga, hat 14 Weiße Westen, kriegt 2.500 Euro. Wir wollen aber jetzt das Phrasenschwein sozusagen übergeben. Ne? Also 27.500 Euro, aber es gibt sogar noch ein bisschen was drauf und wir wollen auch wissen, wofür es verwendet wird. Flo, die Scheckübergabe jetzt bei dir.
Ja, da muss man erst mal sagen, die 27.500 Euro,
Die sind zu einem großen Teil von unserem Publikum. Die sind natürlich auch mit unserem Hartgeld, was wir ins Schweinchen werfen. Wir haben auch eine rote Karte versteigert, die hat auch 2.500 Euro gebracht. Aber Christian Beek ist hier Brandmanager von Schöner Wohnen Farbe. 27.500 und ihr legt, glaube ich, nochmal was drauf. Ist das richtig?
Genau. Erstmal sind wir sehr glücklich über die Kooperation, die wir seit 17 Jahren haben gemeinsam.
Da wollen wir uns übrigens auch bedanken, dass ihr so lange an unserer Seite geblieben seid.
Dankeschön. Wir haben damit, glaube ich, eine ganze Menge toller Projekte unterstützt. Und ja, jetzt ist ja das Geld von uns aus der Aktion, die Weiße Weste, mit reingekommen. Und ich kann insgesamt verkünden, dass wir auf 35.000 Euro aufgerundet haben.
Oh, toll.
Und das Steck nehmen wir dann tatsächlich. Ja. Danke. Nehmen wir dann. Ganz einfach, mit der Redaktion haben wir gesprochen, wer kann das gebrauchen, das Geld? Wem können wir das gut geben? Und wir haben eine gute Kampagne gemacht, schon mit dem Neffen und mit der Welfare-Stiftung. Und ja, das hat uns nicht einmal überzeugt, schon mal wieder und jetzt erneut. Und ich glaube, das ist das Geld gut angelegt und wir dir das Geld geben für deine Stiftung.
Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank.
Also, nicht für dich, sondern für die Welfare Foundation. Neffen, wir haben ein paar Bilder und du kannst vielleicht auch ein bisschen erzählen, was ihr mit dieser Welfare Foundation alles Gutes erreicht.
Ja, also wie ihr an den Bildern seht, es ist ein paar Kilometer weit weg, aber wenn wir alle jetzt in den Flieger einsteigen würden, wären wir in 6 Stunden da in Äthiopien und würden feststellen, dass da in der ländlichen Bevölkerung nicht mal die Hälfte der Menschen Zugang zu Trinkwasser haben und das tagtäglich vor allem Frauen und Kinder 5-6 Stunden raubt und am Ende sie gar kein sauberes Trinkwasser haben, sondern es ist gesundheitsschädlich und raubt ihnen auch die Möglichkeit auf eine bessere Zukunft. Durch eure Spenden, durch jetzt den Einsatz von 35.000 Euro können wir circa 1.000 Menschen ausstatten mit einer Wasseranlage, mit Sanitär- und Hygienetraining, was dann auch maßgeblich zur Gesundheit, zur Bildung und damit auch zu einer besseren Zukunft beitragen wird.
Freuen wir uns, dass wir da einen kleinen Teil auch dazu beitragen können. Aber Neffen, wie viele solche Projekte, wie wir jetzt gerade gesehen haben, in Äthiopien betreibt ihr denn? Wie viele Brunnen macht ihr?
Ja, wir haben jetzt in der Zeit über 600 Projekte realisiert. Wenn alles fertig wird bis Ende des Jahres, werden davon über 400.000 Menschen profitieren. Das ist ein ganz großes Ziel, jetzt mittlerweile seit 12 Jahren, das wir verfolgen. Wir sind super dankbar für die Möglichkeit, uns heute hier vorzustellen, für die finanzielle Unterstützung und natürlich auch die öffentlichkeitswirksame Unterstützung.
Und es ist eine Herzensaufgabe für dich persönlich auch?
Ist mehr als eine Lebensaufgabe. Also wir hießen davor noch Neffen Subotic Stiftung, haben uns jetzt umbenannt zu Welfare, damit der Gedanke auch deutlich wird. Ich bin einer von 14 Mitarbeitenden in der Organisation und wir gehen das alle auf unser Lebensende hinaus an. Das ist eine ganz, ganz große und wichtige Aufgabe. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Und ich weiß auch, Schöner Wohnen Farben ist da sehr, sehr gerne dabei. Wir haben ja Schöner Wohnen Polarweiß, immer die weiße Weste. 35.000 Euro und wir werden uns anstrengen, dass auch in der kommenden Saison eine ganze Menge zusammenkommt, oder? Können wir versprechen,
absolut,
oder?
Mehr als je zuvor,
ja,
ne?
Ja, also. Rekord. Also, toll. Freuen uns, dass da so viel zusammengekommen ist. Vielen Dank Ihnen auch, dass Sie heute auch wieder gespendet haben. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung und dann schauen wir voraus aufs Champions League Finale. Der BVB vor der großen Aufgabe, diese Saison zu krönen. Edin Terzic und seine Mannschaft gegen Real Madrid in Wembley. Wie sind die Aussichten? Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Komm mal schnell rein hier zu uns, wenn Sie mögen, ins Airport Hilton. Letzter Aufschlag für Stahlberg-Doppelpass heute. Am kommenden Samstag Wembley. Wie groß sind die Chancen vom BVB, Neffen?
Die sind nicht groß. Die sind nicht groß, aber das Schöne ist, ein Spiel, 90 Minuten.
Wirf aber mal rein.
Du startest schon mal.
Du weißt ja, dass das alles nächstes Saison. Jahr auf deinem Check landet.
Genau. Nee, super. Ja. Schon mal einen guten Einstieg gelandet. Ja. Und wir sind in einer Situation, wo wir wissen, jeden Zweikampf, den wir gewinnen, den die verlieren, plötzlich geht's so die Tür auf. Ja. Weil am Anfang müssen wir natürlich feststellen, wir sind da mit enormem Glück auch hingekommen. Wir haben in der Bundesliga gesehen, dass es häufig auch mal nicht klappen kann. Aber dadurch, dass es ein Spiel ist, habe ich auch ganz Dortmund so erlebt, dass alle mit einer gewissen Leichtigkeit da herangehen und denken, könnte klappen. Ja. Wahrscheinlichkeit ist noch nicht hoch, aber das ist auch etwas, wofür Dortmund, glaube ich, auch bekannt ist, aus vielleicht einer kleinen Chance eine ganz große Sache zu machen.
Kurz einmal Handzeichen. Wer glaubt, dass der BVB die Champions League gewinnt?
Können wir die Frage ändern zu hofft?
Ja, hofft, dann gehen alle Finger hoch, oder?
Kann, gewinnen kann, ja.
Ja, schon. Und morgen, wenn wir dann wissen, wer der 18. Bundesligist ist, deutet alles auf Fortuna Düsseldorf hin. Wir sind sehr gespannt, ob Bochum das nochmal drehen kann im Relegationsrückspiel. Und jetzt, Ruth, hast du schon wieder Geld eingesammelt,
ja,
oder?
Ja,
für die neue Saison.
Niven hat schon vorgelegt und ja, wir füllen wieder das Phrasenschwein. Also vielen Dank an alle, die gespendet haben. Und zwar sind das folgende: Götti und Dori, Janice, Pierre, Kai, Danny und Bäckchen, Johannes und Laura Schick, Borgi, Red Stars Heidenheim, Bachtaler BSE, Michael und Roman Schoder, die bucklige Verwandtschaft, Kai Uwe, Stefan, John aus John aus Günzburg, die Saarbrücker Freunde, TSV Kellmünz, Birgit und Robert Potthoff, Heiko, Moni und Max aus der Schweiz, Familie Hacke Jansen aus Obermarbach, Familie Kimling Kuku, Müller und Grimm Elektrobetrieb und Sven und Anna Schagemann sind in den Flitterwochen, sind anscheinend heute hier bei uns beim Doppelpass. Ich finde, das sind super Flitterwochen.
Ja, das ist schön.
Also herzlichen Glückwunsch noch zur Hochzeit und danke für die Spenden.
Danke dir, Ruth. Und ich weiß, Stefan, du hast auch noch Geld.
Ja, genau. Ja, neben, du hast ja vorgelegt. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit meinem guten alten Freund, mit dem ich zusammengespielt habe, Jörg Neun. Und wir haben 10 Minuten telefoniert. Und tatsächlich hat der Jörg das geschafft, in 10 Minuten 10 Phrasen rauszuballern. Darauf habe ich ihn natürlich angesprochen. Ich habe gesagt, ich brauche die Kohle für unser Schweinchen, hat er gesagt, bezahl das bitte. Also das kommt vom Jörg Neun. Und ich muss auch noch sagen, ganz liebe Grüße an Simone.
Ja.
Das gute Wesen hier in unserem Haus, die immer alles für uns tut. Vielen Dank für deine immer auch Unterstützung.
Da hinten steht sie. Ich bedanke mich bei dieser Runde, bedanke mich bei den vielen, vielen fleißigen Frauen und Männern im Hintergrund, die auch in dieser Saison wieder tolle Arbeit geleistet haben. Ja. Hat großen Spaß gemacht. Auch mit dir, Stefan.
Echt?
Ja, ich freue mich auch auf die EM. Jetzt haben wir ein Wochenende, ein bisschen runterzukommen. Es gibt eine Best-of-Sendung am nächsten Wochenende.
Aber da komme ich ja zu dir.
Genau, und dann besuche ich aufs Grillen. Und dann am 9.6. machen wir live weiter. Also in 14 Tagen melden wir uns aus dem Alea Resort in Bad Orb. Als EM-Auftakt ist diese Sendung gedacht und der DFB-Präsident Bernd Neuendorf kommt zu uns. Lohnt sich also einzuschalten. Wie gesagt, nächstes Wochenende das Best-of und dann ab 9.6. geht's live durch die EM. Dankeschön für heute. Machen Sie es gut. Bis bald.